Bonjour und herzlich willkommen zur 84. Episode der KulturpessimistInnen, quasi nach unserem Jahresrückblick auf das Jahr 2023. Die erste Episode im Jahr 2024. Wir haben wie immer unsere kleine Frühjahrspause nach dem Jahresrückblick gemacht und jetzt sind wir wieder da und ihr erlebt uns wahrscheinlich so gehypt wie nie, weil wir das allererste Mal unser Intro auf einem Soundboard hatten und es jetzt selber gehört haben. Ihr als Hörende hört es ja immer vorher, aber wir haben es jetzt selbst gehört und sind voll im Groove-Modus, würde ich sagen. Und mit mir im Groove-Modus ist einmal der Erik.
Dance Mode! Wupp, wupp.
Hallo.
Und ich hoffe, auch im Groove-Mode ist der liebe Christopher.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ciao, Lila, an alle da draußen, ihr Whisky-Nasen.
Und ich bin die Becky. Ich bin auch da. Und ich moderiere heute. Ihr wundert euch, ihr kennt das sonst nur von den Jahresrückblicks-Episoden. Aber ich verspreche euch, es hat einen Grund.
Ja, wie die Zeit vergeht. Schon wieder
Jahresrückblick. Schon wieder Jahresrückblick.
Ja,
2024, ja. Was gab's denn da so?
Psst, ist doch nicht Jahresrückblick.
Krass, dass Stefan Raab einfach beim Boxkampf gestorben ist.
Wow.
Wow.
Nein, es hat einen Grund und der Grund ist, sonst moderiert ja immer der Christopher, der ist aber quasi der größte Experte unter uns dreien für unser heutiges Thema, das da ist Three Body Problem, die Serie auf Netflix. Und damit wir ihn da später auch als Experten so richtig in Szene setzen können, haben wir uns gedacht, ich moderiere und Christopher darf dann nachher ganz viel, wie sagst du immer, Erik, Buchwissen andeuten.
Mhm. Und Erik kann Hörspielwissen andeuten.
Ich habe das Hörspiel komplett gehört. Ja,
perfekt. Also ihr seht schon, ich moderiere mich da so durch und wir schauen mal, wie das so wird. Vorher müssen wir aber natürlich noch schnell zur Feedbacki schalten. Also ich übernehme jetzt mal als Feedbacki. Da wir ja die Jahresrückblicksfolge zuletzt hatten, ist reichlich Feedback gekommen. Die hört ihr ja immer mit Begeisterung. Und da hat zum Beispiel Shelley geschrieben: Wieso haben wir auf der Hochzeit von Becky und Christopher eigentlich nicht zum Kultpess-Intro getanzt? Das ist ja wohl mal ein absoluter Banger. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Feedback, da wir ja nun heute auch mit dem Intro sozusagen eingestiegen sind. Für alle, die auch gerne mal dazu tanzen würden. Ihr findet es bei Soundcloud auch als komplette lange Version. Das hat ja damals der liebe Tim für uns gemacht mit Input von Erik. Und genau, das heißt Pessimists Unite und ihr findet es auf Soundcloud, wir verlinken euch das in den Shownotes. Dann hat Tao geschrieben, dass sie sehr zufrieden war mit dem Tipp L'Opéra, Dancing in Paris, der kam ja von Markus und war vielleicht, würde ich mal so behaupten, einer der subversiveren Picks, die es so gab, also die vorher noch nicht so bekannt waren. Und auf jeden Fall hat Tao sich sehr darüber gefreut, hat die Staffel in der Mediathek geguckt und sagt, Ballettanteil ist genauso relevant wie Fußball bei Ted Lasso. Anderes unterhält, aber wenn man es mag, bekommt man Schönes zu sehen. Also vielleicht weiterhin ein Tipp für alle, die Lust auf so eine Serie haben. Dann hat David, der übrigens allgemein einen sehr feinen, Watch-Thread heißt das ja dann nicht, Listening-Thread oder so, er hat feine Listening-Notes zu unserer Episode auf Blue Sky gepostet.
Klingt wie Tasting-Notes.
Mhm.
Kulturpessimisten rauchig im Abgang.
Und unter anderem hat er in seinem Thread einen Vorschlag gemacht für das Alignment-Chart, Erik, was du angeteased hattest. Ich würde das mal kurz vorlesen und dann kannst du ja mal sagen, ob du zufrieden bist mit diesem Alignment-Chart. Also ja. Er schlägt vor, Lawful Good, Daniel, Privatsprache Daniel, Neutral Good,
definitiv.
Ich, Neutral Good,
ja.
Chaotic Good, Anselm, Lawful Neutral, Christiane, True Neutral, Erik, also du, Chaotic Neutral, Christopher und Chaotic Evil, Jan. Das sind die von ihm vorgeschlagenen Personen fürs Alignment-Chart. Wie findest du?
Da fehlen aber noch Alignments, oder?
Ja, es fehlen noch Alignments, das ist wahr. Wir hatten kein
Forbidden, Neutral Good, Chaotic Good, Lawful genau. Neutral.
Lawful Evil fehlt und Neutral nee, Evil.
Neutral, Chaotic Neutral, ja stimmt.
Neutral Evil fehlt. Aber diese 7 hätte er jetzt erstmal vergeben. Bist du zufrieden damit, Erik?
Ja, damit kann ich durchaus leben.
Sehr gut. Falls sich Menschen bewerben möchten für die noch offenen Alignments, also für Neutral Evil und, was habe ich gesagt? Lawful Evil, nehmen wir Zuschriften auf allen üblichen Kanälen.
Bitte,
nicht,
bitte keine Zuschriften für Lawful Evil, das sind immer die schlimmsten Leute, das sind immer die Polizisten.
Auch dafür dürft ihr euch bewerben.
Der Anzeigenhauptmeister ist Lawful Evil.
Das stimmt. Haben wir dieses Meme auch noch untergebracht.
Dann hat uns Steffi noch geschrieben, also Steffi Rudelbildung, die sich sehr gefreut hat, Teil eines Namensstammes zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten sehr viele mit dem Namensstamm Steff in unserer Episode und sie freut sich, dass sie Teil davon war. Hashtag Steff steht auch dahinter. Und dann hat uns noch der Volker, der Selbstgesprächler auf Mastodon, geschrieben, ich bin etwa um 5 Jahre gealtert und ich höre schon auf 1,5-fach, wie bei jeder Jahresabschlussgala, aber es waren Jahre ohne Längen und mit guter Unterhaltung. Danke immer für diese ausführlichen Podcast-Folgen. Da können wir nur sagen, sehr gern und mit euch werden wir gerne auch älter.
Ja, und das Motto für unseren Jahresrückblick ist ja auch ein bisschen das, was beim Podstock auch zählt. Jahresrückblick ist das, was ihr draus macht, durch eure Audiokommentare.
Korrekt. Da sagst du was. So, das heißt, wir lassen die Feedback hier hinter uns und ich nehme wieder meine Moderationsrolle für unser Hauptthema ein. Und unser Hauptthema, das habe ich vorhin schon angeteased, ist heute die Serie Three Body Problem. Three wie eine 3 geschrieben. Ich glaube, das war Netflix wichtig, damit es einen uniken Hashtag hat im Vergleich zu der Buchserie. Und Christopher, erzähl uns doch mal, was Three Body Problem eigentlich ist.
Ja, yeah, I have three problems and my body ain't one. Das ist nicht das Thema dieser Sendung. Nein, also, Three Body Problem, erstmal Meta, ist eine
Trilogie gesagt. Wenn Leute mit den Bingo-Karten könnt ihr jetzt abkreuzen. Ja.
Abkreuzen.
Ich möchte anmerken, dass ich in die Notizen Trilogie geschrieben habe.
Ja, es ist ein Trilog. Es ist eine Buch-Trilogie von einem chinesischen Autor, veröffentlicht, glaube ich, auf Chinesisch schon vor fast 20 Jahren. Das erste Mal auf Englisch kam es, glaube ich, jetzt so ziemlich genau vor 10 Jahren raus. Und ist damals ziemlich eingeschlagen in die Sci-Fi-Literaturwelt, weil ich glaube, es ist so das erste sehr bekannte Sci-Fi-Buch aus China war. Und weil es natürlich eine absolut krasse Geschichte hat zum Buch selber. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, aber wir sind ja auch kein spoilerfreier Podcast. Deswegen nehme ich jetzt schon mal einige Sachen vorweg. Es geht in dem Buch und in der Serie darum, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, wo sich das Ganze unterscheidet, dass eine Alien-Invasion bevorsteht. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht sehr innovativ im Genre des Sci-Fi, aber diese Alien-Invasion wird in 400 Jahren stattfinden. Das bedeutet, die Menschen wissen, in 400 Jahren kommen die Aliens. Man kann im Grunde nicht viel dagegen tun, aber es ist auch noch sehr lange hin. Ich glaube, das ist so die oberste Grundprämisse von dieser Geschichte, dass eine Alien-Invasion sehr weit in der Zukunft stattfinden wird, sodass es wahrscheinlich erst so die Enkel bzw. Urenkel tatsächlich mitbekommen, aber jetzt natürlich schon alle in Panik geraten. Im genaueren geht es dann darum, dass die Aliens quasi schon superkleine Supercomputer vorgeschickt haben, weil die superkleinen Supercomputer schneller als das Licht reisen können und deswegen jetzt schon auf der Erde sind und anfangen Schabernack in Partikel, wie nennt man das auf Deutsch?
ja, wie heißen die denn?
Partikelbeschleunigern.
Ja, sowas wie CERN.
Genau, sowas wie CERN zu verursachen, so dass die Wissenschaft auf der Stelle tritt. Also da, wo die Wissenschaft quasi jetzt in der Zukunft kratzt, irgendwie Quantenmechanik, Nanotechnologie, da fangen jetzt diese super kleinen Supercomputer an, entweder die entsprechenden WissenschaftlerInnen in den Wahnsinn zu treiben oder einfach die Experimente direkt zu sabotieren, sodass die Aliens überhaupt noch eine Chance haben, in 400 Jahren gegen die Menschen anzukommen, weil die haben erkannt, aha, die Menschen entwickeln sich sehr schnell voran. Wenn wir in 400 Jahren dort ankommen, dann haben wir keine Chance gegen die. Wenn die aber in 400 Jahren auf dem gleichen Wissenschaftsstand sind wie jetzt, dann machen wir sie einfach platt. Das bedeutet, es gibt am Anfang ist das fast, das Buch fängt und auch die Serie fängt an wie so eine Murder Mystery, weil auf einmal sehr viele WissenschaftlerInnen Selbstmord betreiben oder in den Selbstmord getrieben werden. Sag mal Selbstmord betreiben? Nein.
Selbstmord begehen.
Begehen, oder? Genau. Begehen Selbstmord. Und wir folgen einem Polizisten. Im Buch spielt das Ganze in China, also einem chinesischen Polizisten. In der Serie hat man die Handlung nach London verlegt, also dort einem, ja, jetzt nicht wirklich Wald- und Wiesenpolizisten, sondern so einem Special-Polizisten, der versucht, diese Morde aufzuklären und da Hilfe von sowohl im Buch als auch in der Serie Wissenschaftlern bekommt, die aber gleichzeitig von diesen super kleinen Supercomputern beeinflusst werden. Und das ist so, wie die ganze Geschichte anfängt, dass man das, was ich jetzt gerade erzählt habe mit den Aliens, das wird so in der Serie in den ersten paar Folgen aufgedröselt. Und es geht darum, wie jetzt diese Menschen, diese WissenschaftlerInnen und der Polizist versuchen, diese Alien-Invasion abzuwenden. Und es gibt auch Menschen auf der anderen Seite, die für die Aliens arbeiten, weil die irgendwie glauben, das sind deren neue Götter. Und da gibt es auch so eine Art Kult, der quasi für die Interessen der Aliens arbeitet. Also es gibt auch Menschen, die dann anfangen, dieser Aufklärung der Verbrechen zu verhindern.
Zum Vorwort wäre es noch wichtig, einmal kurz könntest du noch erzählen, was das denn mit dem Namen auf sich hat und was ja auch so ein bisschen reinspielt damit, warum die Aliens überhaupt auf den Weg sich gemacht haben.
Genau, also es ist ganz kurz Three Body Problem und die Buchreihe hat so den Übertitel die Trisolaris Trilogie, also da taucht ja auch schon die drei drin auf.
Ja, oder der deutsche Titel Die drei Sonnen.
Genau, ist der erste Roman von der Trilogie.
Die Gesamtreihe heißt übrigens offiziell, also die Buchreihe Remembrance of the Earth's Past. Die Aliens wollen die Erde einnehmen, weil ihre Heimatwelt ein sogenanntes Drei-Körper-System ist. Das bedeutet, es gibt drei Sonnen, um die dieser Planet mehr oder weniger kreist. Und das ist tatsächlich ein orbital-mechanisches, nicht gelöstes Problem. Also man kennt das ja vielleicht, es gibt ja Sonnensysteme, die zwei Sterne haben, wo quasi dann Planeten um ein binäres Sternsystem kreisen. Und das ist nicht immer stabil, aber nach einer gewissen Zeit kann sich das Ganze stabilisieren, sodass diese Planeten eigentlich einen ganz normalen Zyklus haben, so wie man es auch von der Erde kennt. Tatooine ist zum Beispiel so ein Planet, der um ein binäres Sternsystem kreist.
Wenn oder im Discovery Opener Battle of the Binary Stars.
Genau. Wenn aber drei Systeme auf einmal dort mitspielen, dann kann man nicht vorausberechnen, ob oder wann sich das ganze System stabilisiert. Also es kann natürlich vorkommen, dass sich das stabilisiert, soweit ich das weiß, aber man kann es gibt kein mathematisches Modell, was das beschreiben kann. Das bedeutet, der Planet, wo diese Aliens leben, kann instabile Phasen haben, wo auf einmal die Erde super heiß ist oder super kalt ist, ohne dass man es vorher weiß. Oder es kann stabile Phasen geben, wo es vielleicht mal ein Jahr, vielleicht fünf Tage, vielleicht auch mal 2000 Jahre ein stabiles System gibt, wo man sehr genau die Jahreszeiten voraussagen kann. Aber niemand weiß, wann das eine ist und wann das andere ist und ob das jetzt den nächsten Tag alles anders ist oder noch 1000 Jahre so weitergeht. Und die Aliens, um den Menschen quasi so eine Art Propaganda, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, haben die da so ein Videospiel, wo das Ganze dann den Menschen näher gebracht wird. Und die eigentliche Aussage dieses Videospiels und warum die Aliens dann entscheiden, sich zu fliehen, ist, es gibt keine mathematische Lösung dafür. Das bedeutet, das Einzige, was sie machen können, ist ihr Sternsystem verlassen und ein anderes finden. Und da haben sie jetzt die Menschen gefunden, vor allem, weil eine chinesische Wissenschaftlerin den Schnabel nicht halten konnte.
Sie wollte telefonieren mit den Aliens.
nach Hause telefonieren. Und deswegen reisen die Aliens quasi gerade Richtung Erde und betreiben gleichzeitig ein bisschen vorausarbeitende Propaganda auf der Erde, um die Menschen entweder einzuschüchtern oder religiös darauf vorzubereiten.
Ja. Wobei mein erster Gedanke ja tatsächlich war, dass das ein Recruiting-Tool ist, dahingehend, dass sie sozusagen die schlauesten Köpfe irgendwie wissen wollen, weil das ist ja so auch immer so in Leveln angelegt und jedes Level auf Revealed sozusagen ein bisschen mehr über die Mechanik und wie die Welt angelegt ist. Und mein erster Gedanke war, dass vielleicht das Finale Level 5 oder so dann darauf abzielt, dass sie jemanden finden, der die orbitale Mechanik vielleicht dann doch rechnen kann.
Ja, aber das ist ein bisschen ja nicht das Ziel. Anders.
Also ich glaube, das geht halt einfach nicht, deshalb.
Genau, es ist mathematisch nicht möglich, das zu berechnen.
Ja. Ich würde gerne, bevor wir da noch tiefer diskutieren, einmal die Frage nach dem Vorverständnis in den Raum werfen. Vielleicht Christopher einmal als letztes und Erik, vielleicht magst du mal anfangen. Also was wusstest du schon über das Ganze, als du jetzt angefangen hast, die Serie zu gucken und mit was für einem, ja, also was hat dich daran gereizt, jetzt das zu gucken?
Ich bin so ziemlich ohne Vorverständnis reingegangen. Also ich wusste, dass Christopher das mag, dass Christopher dazu auch teilweise ein Kapitel-Lese-Podcast gemacht hat, der dann aber auch eingeschlafen ist.
Ich habe ein Kapitel gelesen, das reicht auch.
Ich den aber auch nicht gehört habe, also ich wusste nicht gar nichts, worum es geht. Also außer irgendwie was, dass das mit wahrscheinlich irgendwie mit dem Dreibody, mit dem Dreikörperproblem irgendwas zu tun hat. Und ja, bin da relativ ungesehen reingegangen. Mhm. Genau. Und achso, warum ich so gehypt war, ja, eben weil Christopher so begeistert war von der Serie, also von der Buchreihe. Und da war ich dann gespannt, ja, wie das denn in der Netflix-Adaption so wirken kann.
Vielleicht schiebe ich mich kurz dazwischen. Ich war auch ein bisschen gehypt. Also auf jeden Fall natürlich alles, was Erik gesagt hat, wusste ich sozusagen auch von dir, Christopher. Plus, es gab ja dann irgendwann die Ankündigung, dass es eine Netflix-Adaption dieses Stoffs geben würde von zwei nicht ganz unbekannten Serienmachern. Nämlich die Herren Benioff und Weiss, die wir kennen von unter anderem Game of Thrones. Und ich weiß noch, dass das damals, als die Ankündigung kam, gab es halt, also einerseits Leute, die gesagt haben, geil, wir kriegen neues Game of Thrones. Und es gab natürlich die anderen, die gesagt haben, sie haben es ja nicht so gut geschafft, die Serie zu Ende zu bringen. Wollen wir die wirklich mit einem so komplexen Stoff jetzt machen lassen? Plus wollen wir sie wirklich einen chinesischen Stoff umsetzen lassen? Also wäre es nicht sinnvoller, da irgendwie chinesische SerienmacherInnen ranzusetzen? Und diese Nachricht, also seitdem habe ich das halt so ein bisschen verfolgt, dass das jetzt kommen wird und immer mal wieder ein bisschen was dazu gelesen, wer so gecastet wurde und so. Aber inhaltlich wusste ich gar nicht so viel. Ich habe mal von dem Hörspiel, über das wir schon gesprochen haben, das der WDR mal gemacht hat aus den Büchern, den ersten Teil gehört. Allerdings war das auf der Rückfahrt vom Chaos Communication Kongress und ich war einfach ein bisschen fettig. Also ich kann mich einfach nicht mehr an so viel vorher erinnern. So, Christopher, und wie war dein Vorverständnis?
Naja, ich habe halt die Bücher gelesen. Mhm. Vor jetzt auch schon sehr vielen Jahren. Mhm. Ich habe das, dann habe ich das Hörspiel mit dir gehört. Und wie gesagt, dann habe ich mal wieder angefangen, die Bücher zu lesen mit diesem Podcast. Das hat nicht so super funktioniert. Und ja, das ist, wie ich rangegangen bin. Ich war erst skeptisch, als ich gehört habe, dass Benioff und Weiss das machen, weil deren große Idee ja nach Game of Thrones war so eine Art, was wäre, wenn die Südstaaten den Bürgerkrieg gewonnen hätten. Und haha, hier Rassismus und so. Das wollten sie ja machen, das, da glaube ich, haben alle kollektiv Nein gesagt und dann waren sie so eingeschüchtert, dass es dann anscheinend sein lassen haben, was vielleicht besser ist. Ja, Adaption von dem chinesischen Stoff von Benioff und Weiss. Auf der einen Seite, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, Benioff und Weiss haben ja gezeigt, sie können ein kompliziertes Buch sehr gut adaptieren. Die Probleme von Game of Thrones, also sagen wir mal, die großen Probleme von Game of Thrones haben angefangen, als sie sich was selber hatten ausdenken müssen. Also sind wohl nicht die besten Autoren, aber sie schaffen es, sehr komplexe Stoffe, die es schon gibt, umzusetzen. Und das, glaube ich, machen sie in dieser Serie zumindest nicht schlecht. Mhm. Und ich finde, alle Änderungen oder die meisten Änderungen, die jetzt auch diese Serie vorgenommen hat, ob das jetzt Benioff und Weiss waren, ob das Netflix war, ob das jemand anderes war, der diese Entscheidung getroffen hat, finde ich auch alle nicht schlecht. Sehr viele sind ganz klar, weil man halt anders das Buch hätte nicht adaptieren können. Viele sind da, weil, muss man vielleicht auch sagen, Sacha Leung, also der chinesische Autor, nicht super gut darin ist, Figuren zu schreiben. Das ist halt ein Autor, der sehr gut die Konzepte dahinter entwickeln kann, mhm, und die gesamte Geschichte erzählen kann. Aber das ist kein Autor, der sich wahnsinnig sehr viel für die Psychologie seiner Figuren interessiert. Merkt man ganz deutlich. Also im Grunde sind alle, also ich habe das Gefühl, viele Figuren in dem Buch sind auf, sag ich mal, einem emotionalen Level so wie der Polizist. Das sind halt so irgendwie Männer und die haben nicht so viele Gefühle, sondern die erleben die Geschichte. Mhm. Und da finde ich es
spannend.
Da finde ich es gut, dass sie das hier ein bisschen aufgeteilt haben. Und im Grunde haben sie gar nicht so viele neue Figuren erfunden. Sie haben quasi sehr viele Figuren aus den späteren Büchern nach vorne gezogen und sie quasi zu einer Clique gemacht. Mhm. Das ist in den Büchern nicht so. Da werden quasi pro Buch fast ganz neue Personen eingeführt und hier haben sie quasi alle Figuren, die später auch nochmal in den nächsten Staffeln bzw. Büchern wichtig werden, auch schon mal eingeführt. Und das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Das macht das Ganze ein bisschen stringenter. Mhm. Deswegen bin ich erstmal positiv überrascht von Benioff und Weiss. Insgesamt kann man natürlich immer sagen, man kann da ein bisschen sensitiver mit umgehen oder muss es jetzt unbedingt in London spielen, hätte das nicht trotzdem in China spielen können. Ich habe das jetzt auch mit Gegenüberstellung mit der Shogun-Serie gesehen, die wir vielleicht ganz am Schluss noch ansprechen werden, wo das ja auch eine amerikanische Serie ist, die aber einfach dieses einfach kulturelle Japan embraced hat. Das hätte man auch hier machen können. Auf der anderen Seite weiß ich auch, es muss ja irgendwie auch für ein Mainstream-Publikum verkauft werden können, sonst hätte Netflix da nie Geld für gegeben. Hm. Und ich fand jetzt die Änderung nicht schlecht, zudem man bedenken muss, es gibt eine rein chinesische Adaption dieses Buch. Also ein chinesischer
Fernseher. Das wusste ich gar nicht.
Doch, es gibt einen chinesischen Fernsehsender, irgendwie sowas. Es gibt eine rein chinesische Adaption von Three Bodies und wenn man sagt, ich möchte das quasi rein chinesisch haben, dann kann man sich das gerne anschauen. Gibt es auch kostenlos im Internet, ist gar nicht so schwer zu finden. Gibt es auch mit englischen Untertiteln. Deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht, dass man sagt, wir verlieren quasi eine rein chinesisch-kulturell quasi authentische Adaption von Three Body Problem. Das gibt es schon. Vielleicht nicht mit den gleichen Produktionswerten, aber ja, Kompromisse muss man halt im Leben finden. Deswegen finde ich das ganz gut, weil viele Änderungen dann doch auch insgesamt für die Geschichte und so quasi, was man dramaturgisch erzählen sollte, Sinn machen.
Hm. Erik, wie hat es dir so gefallen?
Ich würde noch was zu dem Benioff und Weiss sagen wollen.
Ja, ja.
Also mir war auch erst gar nicht klar, wer das macht. Also ich habe dann erst später während dem Gucken gesehen, ach so, das sind ja Benioff und Weiss, die das
machen.
Und das sind ja,
da hast du ganz andere Voraussetzungen gehabt als wir.
Das sind ja ganz viele hier Game of Thrones Schauspieler auch dabei. Ja. Also zum Beispiel eben der Sam von The Wall ist dabei oder der Sir Davos ist dabei, der High Sparrow ist dabei und so weiter. Mhm. Und als ich das gesehen habe, habe ich sofort kurz Google angeschmissen, ob denn die Reihe beendet ist. Hab dann gesehen, okay, das ist eine beendete Trilogie, das Ende steht fest. Hab dann durchgeatmet und gewusst, okay, also wenn sie sich dann an die Bücher halten, wird das schon okay gehen. Und ich musste auch so ein bisschen an, ich ziehe den Punkt mal kurz vor.
Unbedingt.
So soziologisches versus psychologisches erzählen, muss ich wieder dran denken, was Christopher ja mal auch zum Ende hin von Game of Thrones hier aufgemacht hat. Mhm. Dass sie da vom soziologischen Erzählen ins psychologische Erzählen gegangen sind und dass das quasi das Problem war. Und ich habe hier das Gefühl, also gerade beim Hören des Hörspiels hatte ich stark das Gefühl, dass die Figuren mehr oder weniger Shorthands sind für soziologisches Erzählen. Dass die Figuren eigentlich mehr als, die veranschaulichen jetzt eine Bewegung von einer Gruppe an Menschen, mhm, als einzelne Figuren funktionieren sollten. Aber um es irgendwie zu erzählen, brauchen wir eben den Menschen oder eine Figur, um das erzählen zu können. Und ja, würdest du das auch so sehen, Christopher, dass das schon viel soziologisches Erzählen hier bei Three Body am Start ist?
Ja, sehr lustig, weil es ist ja, wird ja auch explizit angesprochen, dass es ja auch eines der großen Mysterien ist, was ist kosmische Soziologie? Das ist ja quasi das, was die eine Hauptfigur, Yevhen Jaer, dann dem Saul am Ende ins Ohr flüstert, Study Cosmic Sociology. Und das wird noch in der zweiten Staffel richtig spannend werden, was das, also ich weiß ja schon, was das ist. Deswegen, also wie, was ich am Anfang gemeint habe, ich glaube, das soziologische Erzählen, das ist im Buch super, super stark und das haben sie auch übernommen. Und ich glaube, hier kommt es ihnen zugute, dass sie vielleicht bewusst oder unbewusst immer in dieses psychologische Erzählen driften, weil das natürlich dem Buch, könnte man, sag ich mal, behaupten, ein bisschen abgegangen ist. Und ich es eigentlich ganz schön finde, dass wir ja nochmal so ein bisschen was von den Innenleben der Figuren erfahren, auf denen ja, sag ich mal, die Last der Welt liegt, also nicht nur sprichwörtlich. Und ich finde, das ist jetzt hier nicht quasi dieses, also es gibt hier kein Daenerys-Problem, also noch nicht, wo eine Figur, die ganz, ganz lange, sag ich mal, normal war, auf einmal wahnsinnig wird. Das ist ja hier nie, gar nicht passiert oder dass Charaktere einen ganz harten Drift oder Änderung gemacht haben, sondern, und was ich auch weiß, wie diese Figuren sich jetzt in Zukunft entwickeln, alle, glaube ich, ganz gut angelegt sind und auf der psychologischen Ebene eigentlich auch ganz, ganz spannend entwickelt werden. Also gerade hier der Typ, der Krebs hat, der Will, finde ich eine gute Figur, weil da der Buch halt dieses ganze emotionale Reise, die er macht. Und das ist ja auch ein sehr emotionaler Grund, warum er sich am Schluss dann quasi für seine tatsächliche Reise entscheidet, ist, was im Buch, also ich habe es schon länger her, dass ich es gelesen habe, aber gar nicht so ausgearbeitet wird. Also das ist halt, wie gesagt, was Shisha Leon nicht so gut kann. Oder ist es vielleicht in der englischen Übersetzung verloren gegangen? Vielleicht ist das im Chinesischen alles ganz anders. Und das finde ich halt, also da ist quasi vielleicht hier die Schwäche bei Game of Thrones, haben sie hier zu ihrer Stärke gemacht, würde ich fast sagen. Ohne jetzt die Benioff und Weiss zu sehr loben zu wollen, ich glaube, das sollte man auch nicht tun.
Ja, aber ich würde unbedingt von viel, also jetzt, das ist wahrscheinlich schon im Buch angelegt, aber ich schreibe diesem Stoff sehr viel soziologisches Erzählen zu.
Ja, auf jeden Fall.
Also schon allein, weil, und das ist für mich, glaube ich, eine der Hauptfragen, die es so thematisch geht. Es wirft uns als Zuschauende ja extrem stark in die Rolle, uns damit zu beschäftigen, was wir machen würden. Finde ich. Also das Buch kenne ich jetzt nicht, aber da gibt's ja den gleichen Stoff sozusagen. Und dieses zu wissen, in 400 Jahren werden diese Aliens kommen. Und es gibt jetzt auf der Erde verschiedene Initiativen. Ja, es gibt einmal die Leute, die kultisch den Aliens hinterherrennen. Es gibt Leute, die wollen das Ganze kriegerisch lösen. Es gibt Leute, die wollen, ne, also die sagen, eigentlich müssen alle Ausgaben des Staates ab jetzt nur noch in Krieg gegen die Aliens fliegen. Es gibt andere, die das kritisch finden und sagen, ach komm, wir machen jetzt einfach 400 Jahre gutes Leben auf der Erde und dann ist es halt so. So Leute, die quasi abschließen wollen mit dem ganzen Thema. Und das finde ich wirklich, also ich habe mich schon die ganze Zeit beim Gucken, also ab dem Moment, wo feststand, in 400 Jahren kommen die Aliens, habe ich mir überlegt, krass, was würde ich machen, wenn ich wüsste, in 400 Jahren kommen Aliens und werden, also die kommen nicht in freundlichen Absichten, so, das ist ja auch ziemlich klar. Sie sagen ja, wir sind Bugs, so. Und
das, also die Aliens sagen das über uns.
Ja, genau. Und das ist ja, also natürlich ist das auch eine psychologische Frage, aber es ist eine unfassbar soziologische Frage, sich darüber Gedanken zu machen, was man da considern würde, was einem wichtig wäre, was man Gruppentheoretisch, ich finde es eine große Frage des Ganzen. Und ich weiß natürlich nicht, wie es im Buch, ob das da auch schon so stark ist, aber das finde ich vielleicht die größte Stärke dieser Serie, dass ich mir diese Frage stellen muss.
Ja, also es ist tatsächlich, finde ich, dass das jetzt in der ersten Staffel und natürlich auch im ersten Buch gar nicht so sehr zum Tragen kommt. Das ist eher was nochmal im zweiten und dritten Buch und dann wahrscheinlich, also sie haben ja gesagt, sie haben 4 Staffeln auf jeden Fall geplant, quasi diese 3 Bücher bei 4 Staffeln zu erzählen. Das wird noch viel stärker tatsächlich.
Ja, sehr gut.
Ich sehe jetzt ja, ich habe jetzt davor einen Vergleich gemacht quasi vom Buch hin zur Serie, wo quasi sie ein bisschen mehr die Psychologie reingebracht haben. Natürlich, wenn man es für sich betrachtet, ist es immer noch ganz stark soziologisch erzählt. Wobei ich, wie gesagt, finde, dass das in der ersten Staffel noch gar nicht so stark ist, wie es wird. also wie die Gesellschaft sich fortentwickelt. Auf der anderen Seite, von der Frage, was würde ich machen, wenn ich das wüsste, kann man sich ja auch genauso gut fragen, was würde ich denn machen, wenn ich wüsste, dass in 400 Jahren die Flüsse versiegen, die Meere kochen und das Wetter außer Kontrolle gerät. Das ist ja im Grunde was Ähnliches, also wo ich ja, wenn ich so jetzt über Klimakatastrophen lese oder die Klimakatastrophe lese, dass immer ganz oft gesagt wird, ja, das wird schlimm und das wird deine Kinder, deine Enkel betreffen. Das betrifft uns ja jetzt auch in gewissen Teilen auch schon, aber ich glaube, also es deutet sich jetzt auch an, ohne zu pessimistisch zu sein, dass alles viel schneller geht, als man erwartet hat, aber dass die wirklich krassen Natur, also dass der krasse Klimakollaps erst stattfinden wird zu Zeiten von unseren theoretischen Kindern oder theoretischen Enkeln. Dass ja aber bei vielen Leuten trotzdem jetzt schon eine sehr starke psychologische und auch natürlich soziologische Reaktion hervorruft. Und dass es im Grunde ein ähnliches Setup ist. Wobei ich nicht glaube, dass das Shishin Leos Hintergedanke war. Ich glaube nicht, dass er das als Klimawandel oder Klimakatastrophen-Analogie geschrieben hat, weil ich glaube, dann hätte er es nochmal ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, es geht ihm halt, das ist tatsächlich bei, also ich weiß nicht, ob das so kulturell chinesisch ist, aber das ist tatsächlich wirklich xenophobe Sache, aber es geht auch darum, dass Leute von außen kommen und hier in deinen Lebensraum eindringen wollen. Also da kann man, und er hat auch komische Sachen über die Uiguren gesagt. Also der Shishin Leo ist nicht besser als Benjamin von Weiß, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, nicht der Hintergedanke, aber es kann ja trotzdem da drin stecken.
Mhm, voll.
Und ja. Das finde ich. Also hoffe ich, dass sie das im Buch noch mehr, in der Serie noch mehr ausarbeiten wollen. Also dass sie quasi die aktuellen Gegebenheiten, dass man sich da noch mehr Gedanken drüber macht, wie reagieren Menschen gerade auf den Klimawandel und wie reagieren die Menschen hier in der Serie. Ich glaube, das ist ein sehr guter Vergleich, den man ziehen kann. Und was ich halt hier auch spannend finde, wenn man das jetzt wirklich so als einen Vergleich sieht, dann haben wir hier quasi Klimafaschismus in der Serie oder Alien-Abwehrfaschismus. Wir haben diesen Wade, diesen Generalchef, was das auch immer ist, der ja anscheinend absolute Macht hat. Der hat also mehr oder weniger unendliche Ressourcen, der hat unendliche Macht. Es gibt dann dieses Wandschauer-Programm, wo anderen Menschen mehr oder weniger unendliche Macht gegeben wird. Und das ist ja im Grunde genau das, was Leute ja abwertenderweise unter Klimafaschismus verstehen würden. Also wir sagen, wir hebeln alle demokratischen, freiheitlichen Grundsätze aus, um die Aliens abzuwehren, beziehungsweise um den Klimawandel zu stoppen. Und die Frage ist ja dann, die man vielleicht auch anhand dieser Serie jetzt im weiteren Verlauf auch diskutieren könnte, ist das ein sinnvoller Weg dafür? Also zum Beispiel auch jetzt, wenn man sich anschaut, wie dann das Wandschauerprogramm endet.
Da erzählen wir noch nicht.
Ja, mach ich auch nicht.
Ich habe die Anlage auf jeden Fall voll gesehen. Ich habe ja auch bei Themen mit reingeschrieben,
ja.
dass ich da sehr die Parallele sehe. Also diese lange, unerwartbare Ankunft der Santi, die fliegen halt mit einer gewissen Geschwindigkeit und die sind einen gewissen Weg weg. Deswegen kann man genau halbwegs genau wissen, wann die denn hier ankommen mit ihrem 1% Lichtgeschwindigkeit, mit dem die ja unterwegs sind. Und ja, so eine ähnliche Situation haben wir ja auch. Wir haben hier dieses CO2 oder klimaaktive Gase, CAP, wo man irgendwie noch ein gewisses Budget hat, bis das erreicht ist und man weiß genau, bei welchen Grenzen und welchen Grad Erwärmungen was dann passiert. Also man weiß es nicht unbedingt wirklich genau, welche Folgen das hat, aber man kann so ein bisschen abschätzen, wie schlimm die Folgen werden und wie chaotisch sozusagen das Wetter irgendwann werden wird. Und wir haben noch eine gewisse Zeit, das zu erreichen, dass wir die in der echten Welt eben die Klimagase irgendwie reduzieren und den Ausstoß im besten Fall irgendwie wegbekommen. Und in der fiktionalen Welt eben haben sie 400 Jahre Zeit, sich irgendwie auf die Ankunft der Alien bis bestmöglich vorzubereiten. Und ja, da ist jetzt so ein bisschen auch die Frage, ist denn der Umgang in der Serie besser als den wir haben? Oder ist unser Umgang damit besser irgendwie? Sind wir vielleicht
Also ich glaube.
Weniger zerstritten oder mehr zerstritten oder wie ist da die Sache?
Oder ist es das, muss es überhaupt das Ziel sein, nicht zerstritten zu sein?
Ja, genau, das ist es nämlich die Frage, was ist denn, also ich glaube, es gibt keinen guten Umgang mit der Klimakrise. Also das Problem ist ja, und das ist ja auch, also ich will jetzt nicht eine Diskussion über die Klimakrise führen, aber. mit den Aliens, es gibt ja kein Szenario, was man sich überlegen könnte, wo gleichzeitig, das heißt, wir wehren die Aliens ab oder wir einigen uns diplomatisch oder sowas mit denen, und gleichzeitig können wir alle Rechte und Freiheiten aller Menschen wahren. Und das sehe ich auch, ist das Problem der Klimakrise.
Es gibt, aber es mag ja graue Zwischenstufen geben zwischen wir tun nichts und laufen auf die Krise zu und wir berauben uns aller demokratischer Rechte, um das eine zu bekämpfen.
Ja, aber das ist das Problem mit Graustufen. Also wo ziehst du die Linie?
Na klar.
Und wenn du halt 10 Leute fragst, wo sie die Linie ziehen würden, hast du dann hinterher 10 Linien.
Auf jeden Fall. Und das ist genau das Spannende, finde ich.
Genau.
Was das auch zu so einem spannenden Stoff macht.
Ich finde, es wird im Buch, glaube ich, mir so ein bisschen zu einheitlich vorgestellt. Mhm. Also das Buch geht dann weiter und es gibt wenig Dissens innerhalb der Menschheit. Es gibt so ein paar Ausreißer, aber das ist nicht so, dass dann so, keine Ahnung, viele Schulen gibt oder so, wie wir es jetzt haben, dass es ganz viele verschiedene Ansätze gibt, wie man den Klimawandel stoppen sollte. Und ich hoffe, dass sie das ein bisschen über die psychologische Ebene nochmal einholen werden. Aber wie gesagt, das ist dadurch, dass das nicht wirklich im Buch angelegt ist und dass es natürlich auch andere, also grundsätzlich andere Lösungen zu den beiden Problemen geben wird, ist weniger das Problem. Die große Frage, die sich, glaube ich, Shishun Leo gestellt hat, ist eher das tatsächlich mit den Aliens. Also ihm geht es tatsächlich nicht nur rein fiktional, sondern es geht tatsächlich um das Problem von Aliens. Was bedeutet es, wenn es Aliens gibt für das Universum? Wenn man dieses Fermi-Paradox und Fermi-Paradox kennt ihr?
Nö.
Das ist quasi die Frage, also hier Fermi war ja dieser eine Atomwissenschaftler, kennen wir jetzt ja alle aus Oppenheimer.
Nein.
Doch.
Ich kann mich an Oppenheimer, an keinen Namen außer Oppenheimer erinnern.
Also Fermi war eigentlich ein Wissenschaftler, der am Manhattan-Projekt beteiligt war, der sich aber auch über Aliens Gedanken gemacht hat. Das wird jetzt irgendwie so als Fermi-Paradox beschrieben, aber ich glaube, das war einfach mal, er hat mit anderen geredet und irgendwie wilde Sachen gesponnen. Mhm. Aber die Frage ist, wenn es tatsächlich Aliens, also andere bewohnte Planeten gibt, und das, also die eine Sache ist, entweder Leben auf der Erde ist einzigartig und es gibt niemanden, das scheint unwahrscheinlich. Also was ist an der Erde so besonders, dass da sich genau Leben entwickelt hat? Auf der anderen Seite, okay, wenn es nicht einzigartig ist, dann muss es ja sehr häufig sein. Es gibt ja nie, also dass es so medium viele Aliens gibt, erscheint ja auch nicht wahrscheinlich. Sondern entweder die Erde ist einzigartig, es gibt irgendwie eine einzigartige Voraussetzung. Wenn es nicht einzigartig ist, dann kann es ja, muss es ja ganz viele Alien-Zivilisationen geben, weil es ja dann im Grunde unendlich viele Planeten gibt, die diese Voraussetzung erfüllen. Und wenn das so ist, wo sind die dann?
Also das Paradox ist sozusagen, dass sie nicht aufgetaucht sind bisher.
Genau, also das Paradox ist, dass es gleichzeitig unwahrscheinlich ist, dass die Erde so einzigartig ist, dass es dort quasi das wie die einzige Leben, also einzelne Zivilisation auf dem Level sind.
Und wir sind noch nicht getroffen.
Und auf der anderen Seite haben wir noch nie von jemandem was gehört. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie quasi The Great Filter oder so, dass quasi jede fortgeschrittene Zivilisation sich irgendwann selber zerstören wird. Also das sieht man jetzt ja auch bei den Menschen so ein bisschen, dass es quasi einen Punkt gibt, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Zivilisation über einen gewissen Grad hinauskommt.
Das ist der Gedanke mit von wegen, dass eine intelligente Zivilisation nur eine gewisse Halbwertszeit hat die dann im Zweifel wahrscheinlich kürzer ist als die Wegstrecke, die Radiowellen zwischen einem Planet zum anderen reisen würden, um voneinander irgendwie mitzubekommen.
Mhm. Ja. Genau. Also Great Filter ist nochmal, hier lese ich gerade nach ein bisschen was anderes, aber auf jeden Fall, was Erik beschrieben hat, ist so das eine Hauptproblem. Und das andere ist, und das will ich jetzt noch nicht so vorgreifen, ist, dass wenn man sich so die quasi auch die Geschwindigkeit der Menschheit vorstellt. Also das ist ja das, was jetzt auch im ersten Staffel erklärt wird mit, wie lange hat es gedauert, bis die Menschheit von Dampfmaschinen zu Dieselmaschinen gegangen ist und von Dieselmaschinen bis zum Computer und vom Computer bis zum Internet und so weiter, sind immer kürzere Abstände.
Ja.
Wenn das immer so weitergeht, dann und die Menschheit sich in dem Prozess nicht selber ausschaltet, dann werden wir irgendwann interstellar werden und interplanetär und das ist quasi die Geschwindigkeit, die schnell sich die Menschheit ausbreitet über das Universum, wird ja dann irgendwann quasi instantan sein, dass die Menschheit quasi vom einen Moment auf den anderen auf kosmologischer Zeitebene betrachtet das ganze Universum besiedelt hat. Und wenn du eine andere Zivilisation bist, deren das quasi dieses Konzept auch bekannt ist, was machst du dann, wenn du einen Planeten findest, auf dem Leben existiert, was noch nicht quasi über den eigenen Planeten hinausgegangen ist?
Mhm.
Du weißt, aha, die haben jetzt, das ist quasi immer, quasi irgendwann erreicht eine Zivilisation die Geschwindigkeit, dass sie die Gefahr laufen, unseren Planeten einzunehmen. Was ja jetzt quasi bei der Erde gerade passiert. Was machst du, wenn du da jemanden deckst, der sagt, ah, okay, die könnten das in 100.000 Jahren werden? Machst sie natürlich platt. Das ist quasi, also dieses klassische, wer schon mal Stellaris gespielt hat, das klassische Problem von irgendwann wirst du halt so groß, dass du anderen Leuten einen Platz wegnimmst, das sehen wir auch auf der Erde. Das ist ja quasi auch das ist ein Problem, was wir vielleicht vor Hunderten von Jahren gar nicht so gesehen hätten, dass uns der Platz auf der Erde ausgeht.
Aber es ist schon auch ein sehr pessimistisches, warte mal, Menschenbild ist an der Stelle dann falsch, Wesensbild davon auszugehen, dass alle immer einnehmen wollen. Nur weil wir Menschen das vielleicht wollen.
Nee, das ist nicht ein Einnehmenproblem, das ist ein Ressourcenproblem.
Dazu noch ein kurzer Satz von mir. Also ich habe das Gefühl, dass das im Hörspiel und wahrscheinlich dann auch im Buch besser erklärt ist an der Stelle mit dem Grabstein als in der Serie tatsächlich. Weil im Hörspiel sagt die Frau, die da dabei ist, die dem Bandschauer das sagt, sagt, es gibt zwei Axiome der Astrosoziologie sozusagen. Und das eine ist, es gibt immer exponentielle Ausbreitung und das andere, weiß jetzt auch nicht mehr so genau, aber aus diesen zwei Dingen lässt sich sozusagen dann, erklären sie dann später, warum diese Feindlichkeit und das, was Christopher gerade so erklärt hat mit den, ja, man breitet sich das andere ist, dass die Ressourcen endlich sind im Universum.
Mhm.
Ja. Du hast eine exponentielle Ausbreitung, aber die Ressourcen sind endlich. Also die Fläche, die du brauchst, wird mit der Zeit immer mehr und exponentiell. Das haben wir ja spätestens durch Corona gelernt. Das ist der Line goes up und sie wird mit der Zeit immer schneller, wie sie nach oben geht. Das heißt, man braucht.
Ach so, was Exponentielles haben wir gelernt, meinst du?
Ja. Mhm. Man braucht. Sagen wir mal, in 100 Jahren braucht man einen Planet, dann in den nächsten 100 Jahren zwei Planeten, dann braucht man vier Planeten, dann braucht man acht Planeten. Und das ist aber in dem Universum mit endlichen Ressourcen ist das halt schwierig. Irgendwann trifft man da an Grenzen und irgendwann kommt man dann in Konflikte, wenn es wirklich noch andere Lebewesen da draußen gibt.
Ja. Und ja, ich finde das wirklich super spannend. Und ich finde gleichzeitig aber spannend, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zum Buch, dass wir so viel auch, und das ist vielleicht auch das, was du vorhin meintest, Erik, mit, dass vielleicht viele Einzelpersonen auch für bestimmte soziologische Denkrichtungen über das ganze Problem stehen, dass wir ja so eine Gruppe, also gerade bei den Wissenschaftlern, die sogenannte Wissenschaftsklicke, wie wir sie hier im Haus immer nennen, die ja eben nicht im Buch schon eine Clique sind, sondern verschiedene Leute, die dann erst im Laufe der Zeit in den Büchern auftauchen und sich vorher gar nicht kannten so. Und dass wir da ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch innerhalb der Wissenschaft sozusagen haben. Und dass nicht quasi die Wissenschaft eine Säule in diesem ganzen Diskurs ist, die gegen Religion und gegen Politik, sage ich jetzt mal so, als die drei großen Orientierungsrichtungen, in die Menschen da vielleicht denken würden, geht, sondern dass es auch innerhalb dieser Wissenschaftsgruppe Konflikte darüber gibt. Also gerade mit Orgi und Jin, die ja so ein bisschen die, ja, vielleicht die Haupt Wissenschaftlerinnen sind, zumindest jetzt in der ersten Staffel, gibt es da ja einen großen Dissens auch. Also Orgi, die halt sagt, bis zu einem gewissen Schritt, ja, will ich meine Wissenschaft in den Dienst der Abwehr der Aliens stellen, aber nicht zu dem Preis, der dann zwischenzeitlich geschieht. mit dem Schiff, über das ich gerne später noch kurz sprechen würde, die ganze Szenerie mit dem Schiff. Und Jin, die sich ja aber sehr schnell in eine Richtung entwickelt, zu sagen, ich bin zwar selber kein Machttyp, aber meine Art, Wissenschaft zu machen, wird in diesem aktuellen System nur funktionieren, wenn ich mich voll in den Dienst dieser Abwehr der Aliens stelle. Nur dann werde ich weiter Wissenschaft machen können, wie ich das möchte. Und die sich dann entscheidet, okay, dann mache ich das so. Und dabei auch einige emotionale Gräben hinterlässt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das finde ich gut gemacht.
Für mich wird es eigentlich mit Yevhenji fast noch deutlicher. Also die ja durch ihre Erfahrungen da in der Kulturrevolution, die wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen haben, ja sozusagen dann auf den Trichter kommt, dass die Menschheit insgesamt böse ist und deswegen ausgelöscht gehört und deswegen ja quasi, sie hat ja dann das mit dieser Satellitenschüssel, wo sie da hinkommt und quasi das erste Mal davon mitbekommt, oder da ist ja quasi gerade der Versuch dabei, mit einer außerirdischen Spezies hier Kontakt aufzunehmen. Und muss man jetzt nicht so genau drauf eingehen, es wird dann auf alle Fälle erzählt, wie der erste Kontakt zustande kommt und sie kriegt da dann diese Warnungsbotschaft. Weil sie irgendwie dann einen Pazifisten da auf dem Three-Body-Planeten irgendwie erwischt, der sagt, nee, seid mal lieber still, sonst kriegt ihr da Probleme. Und sie antwortet da eben drauf. Und das löst ja das Ganze sozusagen erst aus. Und
stimmt.
Sie steht ja auch sozusagen für eine Wissenschaftlerin, die sozusagen auf dem einen extremen Punkt steht. Und dann auch später ja bei denen, die da das Schiff haben und so, bei den APO heißen die, oder? Diese Alien.
Also quasi die Organisation, die von Wade angeführt wird.
Nee, die andere Organisation, die vom High Sparrow angeführt wird.
Erde Trisolaris Organisation.
Ach, die von hier, von Jonathan Pryce geführt wird. Ja,
ich glaube ETO. Die Erde Trisolaris Organisation, da tritt sie dann ja später auch nochmal bei so einer großen, bei so einem großen Event auf und sagt da ihre Meinung.
Ja, sie hat das ja mitgegründet.
Ja.
Ja. Kurz, ich kann ihr Buchwissen andeuten.
Sehr gern. Dafür bist du heute da.
Also das ist ja schön, dass ich da auch mal teilnehmen darf an diesem Podcast.
Nein, dafür bist du heute da.
Ah ja, ja, okay. Im Buch gibt es viel mehr Fraktionen in dieser Organisation.
In der Erde-Trisolaris-Organisation.
Genau. Also im Film, in der Serie ist es ja so, dass die ja quasi sehr klar den Standpunkt vertreten, die Aliens kommen her und wir sind quasi die würdigen Menschen, also eine Art Zeugen Jehovas-Gedanke, so die 144.000, die gerettet werden, weil wir uns den Alien quasi unterwerfen, komplett. Mhm. Und die Aliens ja auch sagen, ja, also wir, also am Anfang auf jeden Fall, es gibt ein paar gute Menschen und die werden einen Platz in unserer neuen Welt haben. Und im Buch gibt es dann noch diese Gegenfraktion, die halt die totale Auslöschung will. Also so ein bisschen, was Yevhenjia in der Serie dann eher mehr oder weniger alleine vertritt fast schon. Mhm. Oder dann ablegt und wiederfindet, das weiß man ja nicht so genau.
Ja.
Dass sie halt sagt, also so eine Organisation sagt, die Menschheit ist halt schlecht und man muss sie auslöschen und das werden die sein, die diese Auslöschung hervorbringen. Und dass es da noch viel mehr inneren Zwist in dieser Organisation gibt, wo ich finde, ja, das war jetzt auch nicht so super wichtig für den Fortlauf der Geschichte. Ich meine, diese ETO, dieser quasi ab Folge 5 irrelevant. Und das war tatsächlich erst auch im Buch so, dass die wirklich nur in dem ersten Buch vorkommt und danach halt komplett zerstört wurde.
Aber ich glaube, das werden sie hier nicht machen, weil sie haben uns ja in der letzten Episode nochmal die Szene mit Tatjana geliefert, die dann auch ein Device für das Spiel geliefert gekriegt hat.
Genau.
Und ich glaube, da wird noch was kommen mit denen.
Ja, also das ist alles im Buch nicht so. Also es gibt weder diese Personifizierung der Sophon, die gibt es schon.
Das ist der Name für diese Devices?
Genau, für die superschnellen Supercomputer. die gibt es schon, aber die kommt erst am Ende vom dritten Buch tatsächlich vor. Finde ich auch gut, weil man braucht natürlich auch irgendwie einen Charakter, der das darstellt. Das ist schon in Ordnung, dass sie das vorgezogen haben. Und tatsächlich stirbt Soll ich das verraten, wer am Ende stirbt?
Nein.
Okay. Tatsächlich passiert da im Buch auch das nicht, was am Ende des der Serie passiert, also am Ende der ersten Staffel. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also genau, dieser innere Zwist in dieser Organisation. Ja, wie gesagt, finde ich nicht schlecht, dass er weggelassen wurde, weil das trägt jetzt nicht so viel zum Gesamtgeschichte bei. Ach so, das zerschnittene Schiff wollten wir noch drüber sprechen.
Ja, weil da sind wir jetzt quasi bei der anderen Organisation. Also bei...
Das ist doch die vom...
Die auf dem Schiff sind.
Das ist die ETO.
Ja, aber sie wird zerschnitten von der anderen Organisation.
Ach so, ja,
von Wade und seinen Leuten.
Genau.
Also von der Alien-Abwehr.
Genau,
so nennen wir sie mal so. Die Alien-Abwehrtruppe unter Führung von Wade.
Sie wird von Star Wars zerschnitten.
Genau.
Sozusagen das Umgedrehte vom Blackwater.
Ja,
beim
genau.
Blackwater war Star Wars auf dem Schiff, der da das Schaden genommen hat, und hier ist es genau umgedreht.
Genau.
Und erstens habe ich Logikfragen. Also ich habe nicht Logikfragen, also ich glaube, so wie dieser Nanofaden erklärt ist, funktioniert schon alles ganz gut, wie es dann auch dargestellt wird.
Ja. Ich meine, sie zeigen am Anfang, dass er so einen Würfel an Diamant einfach mal durchschneiden kann.
Also das ist nicht meine Logikfrage.
Hattet ihr auch das Bild von so einem Eierschneider im Kopf?
Ja, vielleicht. Tatsächlich, jetzt wo du es sagst. Nee, das ist nicht meine Logikfrage, sondern meine Logikfrage ist, warum die Alien-Abwehr dachte, das ist der beste Weg, das Problem zu lösen. Weil wir haben ja gesehen, dass hier, wie hieß er, der Jonathan Pryce-Charakter, Mike Evans. Den wollen sie ja, und diese Disc, die er hat. Das ist ja ihr Ziel bei dem Ganzen.
Nee, sie wollen nicht nur ihn, sie wollen eine Situation herbeiführen, wo sie alle Personen auf diesem Schiff gleichzeitig ausschalten, sodass niemand hingehen kann und die Festplatten löschen kann. Das kann ja nicht nur der Mike Evans machen.
Okay, Also ich wollte nur sagen, er wäre ja fast geflohen, wenn er nicht da runtergestürzt wäre und ungünstig gesprungen und sein...
Dann wäre er aber auch nicht aus diesem Schiff rausgekommen.
Also deshalb, okay, aber ich hatte nicht geschnallt, dass sie auch wirklich alle Personen umbringen wollten, weil ich hatte mich gefragt, hätte man das Problem nicht mit weniger Man-Count lösen können.
Dann hast du nicht richtig aufgepasst.
Ja,
genau dieses Problem haben sie nämlich vorher diskutiert.
Ja.
Dass sie gesagt haben, wenn wir stürmen, dann gibt's halt so oder so super viele Tote, und dann können wir erst recht nicht garantieren, dass nicht jemand im Serverraum die Festplatten löscht.
Aber die ganzen Kinder, die da mit auf dem Schiff waren.
Das ist tatsächlich etwas, was ich Benjo von Weiss vorwerfen würde, weil das ist im Buch nicht so. Im Buch gibt es auf diesem Schiff nur Erwachsene. Und zwar alles Erwachsene, die sich quasi bewusst dieser Organisation angeschlossen haben. Und im Buch ist das auch nicht hier so ein Ausflugsdampfer mit Kita und so.
Ja,
sondern
die leben ja da quasi mit ihren ganzen Familien.
Sondern, soweit ich das in Erinnerung habe, da kann mich jetzt natürlich jemand, der das Buch erst vor kurzem gelesen hat, gerne korrigieren, ist das dort nicht so ein Ausflugsdampfer. Und das weiß ich nicht, ob es das jetzt so gebraucht hätte, dass wir da die Kinder auseinanderschneiden.
Weil da wird die Schuldfrage nämlich anders in meinen Augen. Oder die Verantwortungsfrage, oder worüber wir reden.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie es gemacht haben.
Wahrscheinlich, dass sie wollten, dass wir uns fragen, hätte das wirklich sein müssen, lieber Herr Wade.
Im Buch ist es halt wirklich so, dass sie danach sich alle die Hände schütteln und high-fiven und sagen, hey, haben wir super gemacht.
Und Orgy sagt halt, okay, nachdem ich das gesehen habe, sie macht ja dann noch eine kurze Weile mit, aber ist ja schon die ganze Zeit so ein bisschen kritisch und entscheidet sich halt am Ende der Staffel, einen anderen Weg zu gehen.
Ja,
so.
Ja.
Ja, also im Hörspiel ist es mir auch so eher vorgekommen, dass das eben so ein militärisches Science-Schiff ist.
Ja.
Was mit einer Minimalausstattung an Leuten auch bloß gefahren wird, wo eben auch wieder so eine Satellitenschüssel draufgeschnallt ist, womit sie eben weiter kommunizieren können, und mehr ist da eigentlich nicht.
Mhm.
Ein paar, dass da wirklich auch bloß so viele Leute drauf sind, dass das Schiff gesteuert werden kann und die Wissenschaft betrieben werden kann.
Ja.
Aber wir haben ja jetzt Benioff und Weiss, die Sache machen. Und ich find's eigentlich gut, dass sie es sozusagen ein bisschen von der anderen Seite darstellen, weil sie sozusagen unsere, in Anführungszeichen, Guten nicht so einfach damit davonkommen lassen, sondern
mehr
sozusagen
moralischen
Implikationen davon
muss man
genauer
dafür Kinder
darstellen. Und das führt mich so ein bisschen in meinen Punkt, warum ich glaube, dass Benjamin von Weiss die Richtigen sind, die das zu inszenieren. Mhm. Weil sie ja so ein bisschen, Das Ganze ist ja eigentlich so ein bisschen der Tywin Lannister Red Wedding Machiavellismus, der da auch quasi.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist jetzt auftaucht. Der Red Wedding für diese Staffel gewesen.
Ja, Red Wedding müssen wir nicht mehr genau erklären.
Ich glaube, das weiß also, sogar das ich, obwohl ich das nicht gesehen habe.
Also das ist ja sozusagen diese Überlegung, oder wie es ist, Tywin Lannister danach schönredet, zu sagen, ja, es ist besser auf einer Hochzeit 100 Leute, in Klammern, das stimmt ja auch nicht, da sind ja noch die ganzen Zelte an Stark Truppen draußen, die auch noch abgemetzelt werden, Klammer zu, ist ja besser, die mit einmal umzubringen, als einen jahrelangen Krieg, wo zehntausende Leute sterben, zu haben.
Ja, aber hier ist es ja wirklich so, es geht ja nicht mal darum, dass es darum geht, bringen wir jetzt hier 100 Leute oder dort 1000 Leute um, sondern sie wollen ja wirklich nur an diese Festplatten kommen. Und da verstehe ich halt auch nicht, also da ist für mich das größte Logikloch, woher wissen sie denn, wie sie die Fäden anordnen müssen, damit da keine Festplatte zerschnitten wird? Oder wird das so glatt durchschnitten, dass man einfach mit ein bisschen Uhu das wieder zusammenkleben kann?
Ja, wahrscheinlich das.
Also das wäre wahrscheinlich die Erklärung, wenn man gefragt hätte.
Ja.
Aber das, die Erklärung zu sagen, ja, wir wollen die Festplatten retten und deswegen schieben wir das Schiff durch einen Eierschneider. Ja, das hat tatsächlich bei mir nicht so wirklich
connected. Also wenn wir ein Q&A mit Benjamin Weiß hätten, wäre das die Frage, die wir ihnen stellen würden.
Ja. Vor allen Dingen, stell dir mal vor, die Festplatte steht irgendwie hochkant in einem Regal und wird von mehreren Fäden, 3, 4 Fäden auf einmal zerschnitten.
Vor allem, das Schiff fällt ja dann zusammen und fängt an zu brennen.
Ja. Das habe ich auch
da
gedacht.
Da hast du auch nicht mal viel Festplatten gerettet.
Ja.
Also davon abgesehen, es war schon, also visuell war da schon eine gute Szene.
Ja, auf jeden Fall.
Das war schon etwas, was man so noch nicht gesehen hat. Obwohl, ich muss an einen Horrorfilm denken. Vielleicht einer der HörerInnen weiß, worüber ich rede. Ich weiß es selber nicht mehr. Also ein Geisterschiff, wo dann auch irgendwie so eine Geistertanzszene ist. Da sind irgendwie Leute, die finden dieses Geisterschiff auf dem Meer treiben und dann ist so eine Tanzszene und dann reißt so ein Seil und dann werden auch Menschen in der Mitte quasi so glatt durchgeschnitten.
Daran muss ich dann denken.
Genau, irgendwie Geisterschiff, der Geisterfahrt des Geisterschiffes.
Aber jetzt lassen wir Erik erstmal weiter elaborieren, warum Benjamin von Weiß die richtigen sind.
Ja, also für mich hat das auch so ein bisschen an diese Tyrion-Szene erinnert, mit dem ganzen Aufbau auch dahin und mit dem Leute, mit dem, also zumindest ich habe mich ein bisschen bewusst im Schatten gelassen gefühlt, bis dann klar war, was denn am Ende das Ziel ist. Also was Tyrion ja in Game of Thrones zum Beispiel macht, ist er kommt da in King's Landing an im zweiten Buch und hantiert da mit so einer Kette rum. Und man weiß lange Zeit nicht, okay, warum handelt er da mit der Kette rum, warum lässt er da diese Türme aufbauen? Und dann taucht sozusagen Stannis auf mit seiner Flotte, die da den Schwarzwasser hochsegelt erstmal. Und dann zieht Tyrion sozusagen die Kette hoch und setzt die ganzen Schiffe in Brand und die können durch die Kette durch nicht mehr zurück. Und das ist ja quasi sowas Ähnliches. Nur, dass die Schiffe hier nicht in Brand gesetzt werden erst, sondern das Schiff wird direkt durch die Kette quasi zersägt. Und wird aber auch nicht wirklich davor mit auf den Karten gespielt. Man muss es sich schon so ein bisschen zusammenpuzzeln. Und ich habe auch erst das gar nicht so richtig verstanden, was das jetzt war. Tatsächlich, ich habe erst gedacht, okay, hat das jetzt mit diesem Jonathan Pryce Charakter was zu tun? Weil sie haben ja in der Folge davor noch gezeigt, dass mit dem, dass er mit seinem My Lord so kommuniziert und dieses Märchen erzählt, wo die Aliens ja dann sagen, oh, ihr seid ja Lügner, euch kann man ja gar nicht vertrauen. Und ich habe lange Zeit erst gedacht, ach so, das ist jetzt sozusagen die Rache der Aliens, die dann quasi die ganze Organisation hops nimmt, weil sie gemerkt haben, dass sie diesem Jonathan Pryce-Typen nicht vertrauen können.
Ach so, okay, ja, nee, das war's
ja,
aber nicht.
Aber das war's ja gar nicht.
Nee, nee.
Und ich finde eben tatsächlich an der Umsetzung besser, dass man wirklich auf dem Schiff drauf ist und das Horror wirklich mitkriegt, anstelle von, man ist so ein bisschen unbeteiligt am Rand und ja, wir haben die Mission erfüllt und high-fiven uns jetzt und nee, das hat halt wirklich Folgen. Und das hat halt wirklich auch moralische Implikationen, die einem hier wirklich eben dargestellt werden.
Ja, voll. Und du hattest noch ein paar mehr Argumente für Benjamin von Weiß ins Dokument geschrieben.
Ich würde noch was zum Visuellen sagen, ja. Also, weil ich finde schon, im Vergleich zum Hörspiel machen sie tatsächlich Verbesserungen an Stellen, die visuell auch für ein visuelles Medium Sinn machen und die Punkte prägnanter rüberbringen. Also im Hörspiel ist es so, dass es oftmals so ist, dass so Reveals daran gezeigt werden, dass, oh, da ist ein Graph auf einem Monitor und dann zappelt die Linie kurz hoch oder dann zappelt die Linie rhythmisch hoch. Und das ist eben schon visuell beeindruckender, wenn die dann eben wirklich am Ende der ersten Folge nach oben gucken und das ganze Universum blinkt. Die Sterne gehen an und aus und an und aus. Das ist eben beeindruckender als eine Linie, die kurz auf einem Monitor irgendwie zappelt. Und da finde ich schon, sie haben an den Punkten die richtige Entscheidung getroffen. Und im Hörspiel wird es auch so ein bisschen beschrieben, dass diese, dass dieses Computerspiel eigentlich auf jeden Computer laufen kann. Man braucht eben bloß so ein Full-Body-Suit, der einem sozusagen die, die Eindrücke in den Körper reingibt. Und das ist dann eben auch beeindruckender, wenn man sich so ein futuristisches Apple-Headset auf den Kopf setzen kann.
Ein bisschen hübscher als die
tatsächlich, das Apple-Ding.
Ja. Was einem die Sache sozusagen direkt in den Kopf rein projiziert.
Das ist tatsächlich, muss ich gerade dran denken, auch dieses mit diesen Zahlen, also dass diese Zahlen rein viel besser gemacht, weil im Buch ist es halt wirklich dieser Forschercharakter, der sich dann einfach, es geht wirklich über ein ganzes Kapitel, wo er sich mit so einer Analogkamera auseinandersetzt und ständig Fotos macht, weil auf den Fotos erst diese Zahl auftaucht und gar nicht in seinem Gehirn.
Das, was Orgi sieht, diese
Zahl.
Ja,
genau, das, also das passiert später dann. Aber das ist halt wirklich sehr viel Zeit darauf verbracht, wie ein alter Professor Fotos mit einer Analogkamera macht und diese entwickelt. wo ich denke, ja, das ist schon besser, wie sie es jetzt gemacht haben. Was zum Beispiel fast 1:1 umgesetzt wurde, ist die erste Szene.
Die Kulturrevolutionsszene mit Yevengis Eltern.
Genau, genau. Also das ist quasi das, den Text aus dem Buch genommen und das als Drehbuch umgesetzt. Das ist genauso brutal. Da wird, also sie ist in der Publikum, sie sieht, wie ihr Vater verprügelt wird. Der Vater wird von seinen eigenen Studenten verprügelt, die Frau verrät ihn. Das ist genau 1:1 und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das natürlich sehr viel der Charaktermotivation und dann für die Geschichte des ganzen Buches was macht. Und es ist auch wichtig, weil, also wenn ich mich richtig dran erinnere, war es so, dass in der chinesischen Erstausgabe diese Szene viel später im Buch erzählt wird und dass Shishin Leo tatsächlich so ein bisschen versteckt hat, diese Szene, damit das nicht die erste Szene im Buch ist und die Zensoren in China nicht sofort sagen, das kannst du hier nicht veröffentlichen.
Ach, spannend.
Nee, es ist tatsächlich die erste Szene.
Ja, jetzt.
Ja, aber pass auf.
Also im Hörspiel ist
es
die erste Szene.
Lass mich doch mal ausreden. Ich habe doch gesagt, in der chinesischen Erstausgabe war es nicht die erste Szene, aber er hatte das eigentlich als erste Szene geplant und als dann die englische Erstausgabe war, hat quasi Ken Leo gefragt, ist es nicht viel besser, wenn wir die nach vorne ziehen? Und meinte, ja, das ist tatsächlich, wie ich das geplant hatte und dann deswegen ist das jetzt quasi in allen englischen Ausgaben und jetzt auch im Buch und im Hörspiel ist es die erste Szene und das ist natürlich auch was Spannendes, dass ein chinesischer Autor quasi ein sehr negatives Bild der chinesischen Kulturrevolution zeichnet. Das kann man das natürlich sagen, das ist natürlich für ein westliches Publikum viel leichter zu verdauen, als ich weiß jetzt nicht, wie das für ich weiß auch nicht, wie es in der chinesischen Adaption gemacht wurde. Das muss ich mir vielleicht nochmal anschauen. Aber ich das finde ich sehr spannend eigentlich.
Wobei ich einen Nitpick mit der Umsetzung in der Hörspielsituation habe, weil das ist mir beim Schauen in der Serie nicht so aufgefallen, aber im Hörspiel habe ich mir nach einer Weile gedacht, sag noch einmal reaktionär, sag noch einmal verdammtes Mal reaktionär, weil diese Studentin von ihm sagt da 10, 20 Mal, das ist reaktionär und das ist reaktionär und das reaktionäres Gedankengut, das war mir dann ein bisschen zu dick aufgetragen.
Etwas, was auch noch, also Benioff und Weiss oder die Leute, die an der Serie arbeiten, insgesamt klug gemacht haben, finde ich, ist, dass man das Videospiel zu zweit spielen kann. Also für die Umsetzung in so einen Stoff wie eine Serie, weil wir können ja in einer Serie, das ist ja immer das Problem, wenn man Bücher adaptiert für eine Serie, man kann halt so schlecht Gedanken erzählen. Und wenn man halt zu zweit irgendwo ist und miteinander darüber spricht, was man gerade denkt, hat man halt eine relativ natürliche Art, das, was die Figuren vorher einfach gedacht haben, während sie im Spiel waren, für uns als Zuschauende sichtbar zu machen. Deshalb fand ich das extrem klug, so von der Umsetzung, dass die das dann halt einfach zu zweit gespielt haben.
Mhm.
Ja, achso, der Inhalt des Videospiels ist natürlich für mich die zweite Ebene, warum ich noch finde, dass David Benioff und Dan Weiss, Benioff und Weiss da einfach wieder eine Sache adaptieren, die sie davor schon so ein bisschen sich reingefühlt haben, ja. Also es ist ja wieder eine Welt, wo zu sagen, nicht klar ist, wann was stattfindet. Bei Game of Thrones war es eben immer mit dem Winter und Sommer, wo nicht klar wird, okay, wann kommt denn der nächste Sommer und wie lange wird er denn? Und es kann schon sein, dass jetzt wieder ein langer Winter ansteht, weil es war ja auch ein langer Sommer. Und hier ist es eben das mit den chaotischen und stabilen Phasen, die auch immer so random kommen und die keiner vorhersehen kann. Es wird dann immer mehr versucht, irgendwie das zu berechnen. Mit dieser mega visuellen Szene, die sie auch super umgesetzt haben, mit diesem Armee-Computer. Wo sie sozusagen ja hier die Logikgatter wirklich mit hier Armeesoldaten quasi nachstellen und da einfach eine, wie nennt man es denn, eine Ressourcenschlacht, also da einfach zehntausende Soldaten auffahren können, die sich da hinstellen und genau nach ihren Anweisungen die Schilder hin und her drehen, um dann zu berechnen zu können, das Programm, was möglicherweise voraussagt, wann die nächste stabile Phase ist und wie lange die ist. Also ich fand das sehr, sehr gut umgesetzt.
Ja.
Voll. Also insgesamt, ja?
Auch wenn sie sich im Hörspiel noch mal kurz zumindest ein bisschen Zeit nehmen, wahrscheinlich im Buch. Ich könnte mir vorstellen, dass Christopher gleich sagt, im Buch, da sitzt er eben da und beschreibt einen Kapitel lang, wie welches Gatter funktioniert und wie das Endgatter funktioniert und wie das Ohrgatter funktioniert. Da wird nämlich einmal kurz gesagt, okay.
Ja, tatsächlich, okay, ja.
Das sind drei Soldaten, die stellen das Endgatter dar und das funktioniert so. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Gatter, die so zusammengeschaltet werden, dass das eben das rechnet.
Ja, das ist so ein bisschen der Educational-Anteil dann an der Geschichte. Also hätte ich jetzt persönlich spannend gefunden, dass wenn sie das nochmal in der Serie erklärt hätten. Ich glaube, man versteht auch so, dass das ein Computer darstellen soll, weil sie ja dann so rauszoomen und das ja dann wie so eine Platine aussieht. Ich glaube, dann kriegen die meisten Leute schon mit, was hier passiert.
Christopher, du hast zum Spiel auch noch in unser Dokument geschrieben, du siehst Ähnlichkeiten zu den Bene Gesserit von Dune.
Ja.
Kannst du das auch nochmal elaborieren?
Also so ein bisschen dieses, wir bereiten unsere Ankunft durch religiöse oder quasi religiöse Propaganda vor, ist ja auch das, was die Bene Gesserit auf Arrakis machen. Mhm. Wo ja dann Paul Atreides ankommt und er wird ja schon als Kwisatz Haderach, dort ist es der Muad'Dib, bezeichnet. Also die Leute, und das wird jetzt, ist ja auch bei Dune 2 jetzt nochmal stärker geworden, ist ja quasi, dass die Bene Gesserit schon die Religion gesiedet haben, sozusagen auf dem Planeten, bevor sie dorthin kommen. Mhm. Und diese Form von Propaganda, wo die Propaganda sich auch so ein bisschen an die kulturellen Gegebenheiten anpasst, funktioniert ja dann auch sehr gut. Also dass dieses, dass es, wenn ein chinesischer Spieler das spielt, dass es dann quasi nach China aussieht und ein britischer Spieler, das sieht nach Britannien aus.
Auch jemand, die schon viele Jahre dort gelebt hat, das war doch noch so ein nicer Gag da.
Ja, genau.
Warum sieht es jetzt bei dir nach England aus? Hallo, weißt du, wie lange ich in England gelebt habe?
Ja. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Hearts and Minds, was die Amis versucht haben im Irak zu machen, was da nicht so ganz gut funktioniert hat. Aber das finde ich spannend, was der Film dann auch über Propaganda aussagt, weil man könnte ja vielleicht auch sagen, das Hauptziel des Spiels ist nicht, dass die Leute verstehen, was das Free-Body-Problem ist, sondern dass sie eine emotionale Connection mit diesem kleinen Mädchen aufbauen, was dann die Trisolaria Santi, das finde ich übrigens auch eine gute Änderung, dass sie hier quasi den chinesischen Namen für die Aliens genommen haben, weil im englischen Buch werden sie Trisolarians genannt, was quasi einfach die englische Übersetzung für Santi sind. Und ich finde, das Santi klingt viel schöner. Mhm. Also das Hauptziel von dem Spiel ist, dass man Mitgefühl mit den Aliens hat. Der wissenschaftliche Anteil davon ist fast vernachlässigbar. Und das finde ich sehr spannend, was das über Propaganda dann auch aussagt. Ja.
Und Ich muss noch sagen, ich finde auch die Internationalisierung irgendwie sinnvoll, tatsächlich, dass es nicht nur, also es geht zwar in der Serie jetzt auch in China los, aber es wird ja schnell international und ja, es ist ja ein Problem mit dieser Alien-Ankunft, was nun mal die ganze Erde betrifft und nicht nur China. Und da würde ich ja auch erwarten, dass da sozusagen, wenn das wirklich sich so abspielt, dass da zum Beispiel die NATO oder so oder die UNO irgendwie sich da ein Expertengremium an Wissenschaftlern zusammenstellt, die da versuchen, das Ding, das Problem zu lösen und dass das sich nicht alles nur in China abspielt. Von daher finde ich das schon auch eine sinnvolle Erweiterung, obwohl man vielleicht auch kritisieren könnte, dass es noch nicht international genug ist. Also es ist ja jetzt diesmal sozusagen England und China. Also wo sind die USA? Wo ist Europa? Wo ist Brasilien? Wo ist Afrika und was ist da? Ja. Wo ist Australien?
Ja, wobei ein bisschen kommen ja dann die USA ganz am Ende, weil ja diese, ich meine, sind es die UN, wo sie am Ende hinfahren? Auf jeden Fall das ist ja dann am Ende in den USA, aber ich stimme dir voll zu, es ist noch nicht international genug eigentlich. Es war so ein bisschen das, was wir damals alle bei Arrival zum Beispiel so gut fanden, dass es mal ein Film war, wo gezeigt wurde, dass es nicht nur immer das amerikanische Militär betrifft, sondern auch ein paar andere davon betroffen wären sozusagen.
Das ist aber auch ein großer Sci-Fi-Aspekt, dass die UN mal was beschließt, was tatsächlich eine Auswirkung hat.
Und darüber würde ich jetzt gerne noch kurz sprechen. Wahrscheinlich, ja. Christopher, wirst du dir jetzt auf die Zunge beißen müssen, weil du uns noch nichts jetzt bitte zusätzlich erzählst zu dem, was wir aus der Serie wissen. Aber das Wandschauer.
Also nicht noch mehr als.
Nicht mehr als das, was wir in der Serie wissen. Das Wandschauer.
Und ich muss mir ja auch auf die Zunge beißen. Ach, ich weiß ja auch, wie es weitergeht. Ja. Ich habe alle drei Hörspiele schon gehört.
Also, aber ich würde gerne noch mal kurz über die Philosophie dieses Projekts oder die so reden. Also auch, wir wissen jetzt ja noch nicht alles darüber, ne? Und warum Saul ausgewählt wurde, am Ende Teil dieses Wandschauer zu werden und so weiter. Aber also vielleicht nochmal kurz, es geht halt darum, es werden verschiedene Personen ausgewählt, die im Prinzip absolute Macht kriegen, die kriegen Ressourcen für alle Ideen, die sie so haben, im Kampf gegen die Aliens, der Hauptpunkt ist, sie dürfen mit niemandem darüber sprechen, keine Aufzeichnungen machen, keine Computer zur Berechnung benutzen und so weiter, weil ja die Aliens schon die super kleinen Supercomputer vorausgeschickt haben und alles quasi, was so ist, mit abhören können. Also sie haben absolute Abhörtechnologie. Nur was in den Köpfen der Menschen ist, ist das Einzige, was sie nicht abhören können. Und deshalb müssen diese Leute quasi jetzt in ihren Köpfen allein sich Dinge überlegen. So, das erstmal so vorweggeschickt. Und jetzt werden ausgewählt einem Soldatin, also Generälin, die irgendwelche Kriege gekämpft hat, ein Politiker und Saul.
Genau,
der slackerigste unter allen Wissenschaftlern, die wir so kennengelernt haben. Jemand, der eigentlich so zu der Fraktion gehört. Ich kiff jetzt einfach, bis das Ganze vorbei ist. Was in 400 Jahren passiert, interessiert mich
so
nicht.
So ein richtiger Hänger.
So ein Slacker. Schluffi. Ja, ein Schluffi. Genau, ist eigentlich so ein Schluffi. So, also ich verstehe noch nicht so ganz, warum ausgerechnet er jetzt ausgewählt wurde. Das müsst ihr mir jetzt auch nicht verraten, ist auch egal. Finde ich aber spannend, das mal so als Seed in die letzte Episode einer Staffel zu setzen, damit man auch was hat zum drüber nachdenken, bis die neue Staffel kommt. Aber so
ich würde sagen, da gibt es auch gar nicht so vieles zu verraten, weil Saul ist ja sozusagen einer der Figuren, die aus mehreren, aus einer Figur wurden ja mehrere Figuren gemacht und Saul ist einer der Figuren, die aus dem Ursprungsmaterial da gar nicht so,
so exakt
als er selbst drin ist, sondern so eine Kombifigur im Ursprungsmaterial ist.
Aber das finde ich auf jeden Fall spannend.
Der Grund, der uns ja genannt wird und ich glaube, der auch schon fast der Hauptgrund ist, es ist die einzige Person, die Santi je direkt umbringen wollten.
Ja.
Das sehen wir ja in der Serie. Ja. Und das ist der Grund, warum er Wandschauer geworden ist.
Aber warum wollen sie ihn umbringen? Ist es nur, weil Ye Wenge ihm gesagt hat, er soll sich mit kosmologischem Soziologie auseinandersetzen? Das ist halt die große Frage. So, aber müssen wir auch nicht beantworten, finde ich nur. Aber lass uns noch mal so über die Philosophie des Projekts reden. Ist das weltpolitisch gesehen eine gute Entscheidung, drei Personen absolute Mittel und absolute Macht zu geben, die mit niemandem darüber reden können.
Es ist natürlich eine einzigartige Problemstellung, vor der sie sich sehen, nämlich dass jede außergehirnliche Kommunikation, wenn man es so nennen mag, von den Trisolariern bzw. den Santi überwacht werden kann. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit, wie man das denen vor geheim hält, dass man es quasi nicht aus seinem Gehirn rauslässt. Ob das eine gute Idee ist, da müsste ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen drüber sprechen, wie das ausgegangen ist.
Nee, dann machen wir das, wenn wir später nochmal drei Fragen machen zu den weiteren Staffeln. Es ist
aber natürlich eine sehr lustige Situation für Saul.
Ja, total.
Weil er da nicht mehr rauskommt. Weil
du bist kein, du bist kein Wandschauer. Nein, du willst kein Wandschauer. Natürlich, dann bist du kein Wandschauer.
Werden mich jetzt immer alle Leute wissend anlächeln, wenn ich das sage. Da wird er einfach nur wissend angelächelt. Aber das ist natürlich, also im Buch ist das tatsächlich auch eine Szene, also diese ganze Szene findet fast eins zu eins im Buch statt. Es ist halt nur, der Charakter wird halt erst am Anfang des zweiten Buches eingeführt, hat nichts mit den anderen Charakteren davor zu tun gehabt. Aber es ist genau das. Es gibt tatsächlich im Buch 4 Wandschauer, was aber auch nicht so, so super relevant ist, weil die haben ja eh keinen, dürfen ja eh keinen Kontakt miteinander haben. Also es ist jetzt nicht, dass sie da irgendwie eine großartige Freundschaft aufbauen werden. Ich hatte tatsächlich erwartet, dass der Freund von der einen Wissenschaftlerin, dieser
Raj,
dieser,
der uncharismatischste Mensch auf dem ganzen Planeten,
dass der vierte Wandschauer wird, weil ich hatte mich dann wahrscheinlich auch falsch erinnert, weil der ja dann auf den Mond geht, wird auf jeden Fall am Ende der ersten Staffel ja so angedeutet, aber anscheinend machen sie jetzt da doch eine andere Geschichte mit ihm. Auf jeden Fall finde ich, und deswegen habe ich ja den Podcast auch damals so genannt,
das
Wandschauer-Programm, die gesamte Storyline von Saul dann, finde ich das wirklich das Spannendste am Free-Body-Problem. Deswegen ist so die erste Staffel und auch das erste Buch ist für mich nur das Setup. Mhm. Und richtig spannend und richtig interessant wird es eigentlich erst im zweiten Buch. Das dritte Buch, das geht mir fast ein bisschen zu weit, um ehrlich zu sein. Aber ich finde, das zweite Buch ist wirklich das Spannendste von der ganzen Reihe und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sie das weiter verfilmen, weil sie jetzt auch schon sehr viel vorgezogen haben. Also es kann man wahrscheinlich am Schluss gar nicht mehr so sagen, was Buch 1, 2 oder 3 war am Schluss.
Ja, also ich habe ja erst nachdem ich die Serie geguckt habe, hatte ich erst überlegt, fange ich jetzt die Hörbücher an, und dann habe ich beim Googlen gesehen, es gibt ja auch Hörspiele. Mhm. Und dann habe ich erstmal die Hörspiele jetzt diese Woche komplett gehört und war da schon sehr überrascht, dass Szenen sowohl aus dem zweiten Buch als auch der Anfang aus dem dritten Buch in der Serie vorkommt, was sich aber damit erklären lässt, dass es sozusagen alles in eine Zeitperiode passt. Mhm. Also die Bücher, die springen dann auch, glaube ich, immer noch ein bisschen hin und her, wenn ich nehme mal an, dass die Hörspieler schon eins zu eins irgendwie den Inhalt der Bücher abspielen.
Ja, die lassen
abspielen.
Nur einen Teil raus.
Zum Beispiel dieses Ding mit den Bomben, mit diesem Bombenpfad, mit diesem Segel.
Das ist tatsächlich erst Buch 3.
Das ist Anfang von Buch 3 eigentlich erst.
Ja. Interessant.
Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das so ein bisschen so ein Gamble gemacht haben. Wir gucken jetzt erstmal, wie das bei Netflix so ankommt. Mhm. Und mit unserem Budget lässt sich sozusagen die Jetztzeit ziemlich gut darstellen. Mhm. Also alles, was in diese eine Zeitperiode passt. Und hoffen dann vielleicht, dass Netflix uns eine zweite Staffel gewährt und dass sie uns nochmal ein höheres Budget geben, um dann sozusagen die Zukunftsszenen, das finde ich jetzt auch kein Spoiler, dass es jetzt demnächst vielleicht irgendwie mal einen Zeitsprung geben kann und dass es dann weiter in der Zukunft spielt.
Überhaupt kein Spoiler. Da ist ja von auszugehen, weil ja schon sehr viel darüber gesprochen wird, dass es Menschen gibt, die sich einfrieren lassen wollen, um dann wieder aufzuwachen und so.
Und für so Zukunfts- und Weltallszenen braucht man ja noch mal viel mehr CGI-Budget.
Mhm. True.
Dass das auch gut aussieht sozusagen. Und ich glaube, das war einfach der Gamble zu sagen, okay, wir packen jetzt alles aus der Zeitperiode, was wir gut mit dem Budget darstellen können, rein und hoffen dann für Staffel 2 auf den großen Scheck.
Ich habe das Gefühl, wir nähern uns langsam so einer Abschlussrunde, wo wir nochmal so unsere letzte Kritik, über die wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, unterbringen und jeder nochmal so zum Abschluss sagen, wie wir es jetzt so fanden. Erik, willst du anfangen?
Ja, ich würde mal über meinen Crutch von den 8-Episoden-Format reden wollen, weil ich rede erstmal kurz über das narrative Ding. Ja. Weil für mich fühlt sich irgendwie die Episode 5 schon sehr an wie ein Staffelfinale oder wie, das wäre bei Game of Thrones die typische vorletzte Folge gewesen.
Dies ist die mit You Are the Bugs endet, richtig?
Das ist die mit You Are the Bugs endet und das ist die mit dem zerschnittenen Schiff. Mhm. Mit der Harfe, wie es im Hörspiel so schön genannt wird. Mhm. Und ich finde, das wäre so der cinematische Moment eigentlich gewesen, die Serie zu beenden. Da hätten sie davor auch noch ein bisschen mehr Sachen ausschlachten können. Also Ralf hat da schon mal drüber getweetet, also hat er da schon einen Mastodon-Thread gemacht, dass sie in dem vorderen Teil, gerade was das Videospiel angeht, einiges gestrafft haben. Vielleicht hätten sie es ein bisschen weniger straffen sollen und tatsächlich auf der 8. Episode damit enden können.
Den Thread so verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Die Elefantenkette.
Und mein Problem mit dem 8-Episoden-Format ist irgendwie generell, dass da Charakterentwicklung, also dass es da wenig Raum gibt für, ich nenne es mal, unwichtige Charaktere, also für Side-Charaktere, die wirklich nur Side-Charaktere sind. Für mich ist es wirklich deutlich an dem Charakterweg gewesen, weil der hängt in den ersten Folgen so ein bisschen am Rand rum und ist so ein bisschen so ein Schluffi. Also gut, er hat schon so ein bisschen so eine emotionale Aufladung durch seine Krebsgeschichte und so, aber an sich hat er ja mit dem Plot wenig zu tun. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, der wird ja da nicht nur so rumhängen, um da rumzuhängen. Der wird da sicherlich irgendwie später noch eine größere Rolle spielen. Und tada, dann spielt er später noch eine größere Rolle. Und ich fand das ein bisschen vorhersehbar und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen in dem 8-Episoden-Format eben geschuldet ist. Und dass es früher nicht so das Problem war, weil wenn du 13-Episoden-Format hast, kannst du auch mal Figuren haben, die sozusagen nur als Nebenfigur oder als Foil oder als Informationsgeber für den Protagonisten sind oder so. Oder noch früher sozusagen bei Deep Space Nine mit 26 Episoden pro Staffel kannst du auch Gottes einfach mal eine Willen. Random Episode machen, die sozusagen bloß ein bisschen bloß ein bisschen Backstory zur Charaktermotivation sind oder einfach ein bisschen um verschiedene Beziehungen zwischen verschiedenen Figuren zu entdecken. Klar hat das auch Nachteile, aber ich finde, wir bewegen uns gerade auf dem Extrem zu, was sozusagen, wo das gar nicht mehr stattfindet. Wo alles nur noch den Plot vorantreiben kann in der wenigen kurzen Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr das irgendwie nachfühlen?
Also ich bin halt selber großer Fan vom 8-Episoden-Format, deshalb kann ich es vielleicht nicht so gut, also ich verstehe, was du sagst, aber ich habe das 10-mal lieber als 13-Episoden-Serien. Ich gucke viel lieber, wenn es knapp ist und ich weiß, auf was ich mich einlasse, nämlich 8 Episoden, 8 Wochen, so.
Ich bin ja ein großer Fan von Episodenanarchismus. Also mir
so
ist
wie
es,
bei Mando.
Mir ist es ehrlich gesagt egal, wie viele Folgen eine Staffel hat. Mir ist es auch egal, wie lang jede Folge ist. Solange ich das Gefühl habe, jede Folge ist genauso lang, wie lang sie sein muss. Bestes Beispiel The Bear, wo es Folgen gibt, die 1,5 Stunden gehen und Folgen gibt, die 15 Minuten gehen. Mhm. Ich finde nicht, dass die drei, also dass das Pacing falsch ist. Ich finde es sehr gut, dass sie die 3 Folgen hinten noch drangehangen haben, wo es ja im Grunde darum geht, wie dieses Wandschauer-Programm eingeführt wird. Und was jetzt quasi, also wird ja.
Und dass die Sache mit dem der Hochschießen.
Genau, es wird, werden ja quasi 2 große Plotstränge für die nächsten Staffeln aufgebaut. Und ich glaube, das auf der, quasi auf der, auf das, auf dem Schiff enden zu lassen, finde ich schwierig, weil dann nichts für die Zukunft aufgebaut wurde. Also klar könnte man natürlich sagen, man zieht das, man verdreht das, aber dann ist die Charakterentwicklung schwierig. Also ich finde es genauso richtig, wie sie es gemacht haben, weil dann wir haben ein Highlight in fast der Mitte der Staffel, was quasi die Leute wirklich für die Serie hypt und dann wird zusätzlich noch 3 Folgen lang sehr interessante Konzepte aufgebaut, die ja so versprochen werden, dass sie in der nächsten Staffel ausgeführt werden. Das bedeutet, wenn ich vorher nicht schon eh invested gewesen wäre, hätte ich einerseits eine sehr visuell ansprechende Folge gehabt und danach wird mir erzählt, was ich noch richtig Geiles in der nächsten Staffel erwarten werden kann. Also einfach von so einer Serienökonomie aus gesehen, fand ich das sehr schlau. Außerdem, die hatten ein Budget von 20 Millionen pro Folge. Das ist mehr, als was Game of Thrones am Schluss hatte. Also Netflix hat da schon sehr, sehr viel Geld draufgeschmissen. Das bedeutet, ich glaube, 13 Folgen hätten die im Leben nicht bekommen. Und ja, ich finde, andersrum. Was ich schon gesagt habe, ich finde nicht, dass das Pacing der Serie falsch war. Ich finde auch nicht, Raum für unwichtige Charaktere brauche ich auch nicht, weil ich will eigentlich eine Serie, wo jeder Charakter wichtig ist. Es muss nicht jeder Charakter den epischen Story-Arc haben, aber unwichtige Charaktere, dann kann man sie auch rausschreiben und ich will erst recht keine 22 Folgen pro Staffel haben.
Das war jetzt ein Extrembeispiel.
Genau, aber ich finde das Ende der Staffel, also ich finde, was sie vorgezogen haben, sie haben ja quasi aus zwei Sachen genommen, sie haben aus dem zweiten Buch das Wandschauerprogramm vorgezogen, sie haben aus dem dritten Buch die Himmelstreppe, so heißt das im Buch auf jeden Fall, vorgezogen. Und das sind ja genau die spannendsten Sachen an den nächsten zwei Büchern. Und
das war,
finde ich genau richtig eigentlich.
Das war jetzt auch mehr, wie gesagt, so ein bisschen um die Trajektorie zu kennzeichnen. Wir waren mal bei Staffeln von 26 Episoden und wir sind so peu à peu jetzt runtergegangen auf 8 Episoden und ich sehe das eben als schwierigen Trend an, gerade wenn es eben noch weniger wird. Also ich finde 8 Episoden schon als hartes Minimum irgendwie. Also wenn es jetzt noch weniger Folgen Staffeln werden, dann wird es langsam echt schwierig.
Außer Miniserien, die würde ich ausnehmen. Also Miniserien dürfen auch 5 Folgen
ich
haben.
Ich finde halt, man sollte sich überhaupt nicht darüber Gedanken machen, braucht eine Serie 8 oder 13 Episoden. Es gibt halt Serien, die brauchen 8, es gibt Serien, die brauchen 13, es gibt Serien, die brauchen halt vielleicht nur 3 Episoden. Das kann man auch mal machen. Und dass es dann keine Miniserie ist. Ich finde dieses, eine Serie, ob die jetzt 8 oder 13 Folgen hat oder ob jede Folge eine Stunde oder 45 Minuten oder 90 Minuten lang ist, das ist für mich so eine technokratische Weise über ein kreatives Werk zu sprechen.
Aber das kritisiert Erika auch, wenn er sagt, soll nicht alles in das 8-Episoden-Muster gequetscht werden.
Ja, das weiß ich ja nicht, ob das deswegen so gemacht wurde.
Ich habe ja auch einen dahinterstehenden Gedanken. Ja, okay. Also ich tue das mal kurz mit dem, lass ich mich mal mit der Bar-Szene veranschaulichen.
Ja.
Also, wo die 5 Leute eben mal an der Bar zusammensitzen. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage immer mehr so in Serien, was schon länger in Filmen ist und jetzt auch in Serien immer mehr Einzug nimmt, dass Szenen und Dialoge mehr als nur einen Zweck haben. Also zum Beispiel die Bar-Szene, die soll eben, zum einen soll die so ein bisschen das Zwischenspiel zwischen den Figuren und die Relationships zeigen, aber es macht halt schon wahnsinnig viel Plot-Setup und so weiter. Und es gab eben mal eine Zeit, wo sich auch ein bisschen Zeit genommen wurde, wo nicht jede Szene irgendwie 3 oder 4 Zwecke auf einmal erfüllen musste und jede Dialogszeile so super aufgeladen war und mehrere Dinge irgendwie erledigen musste, sondern wo es sich auch wirklich Zeit gelassen wurde, dass man eben auch mal ein bisschen die Beziehungen zwischen den Figuren erkunden und kennenlernen konnte. Also mir war das tatsächlich ein bisschen, am Endeffekt ein bisschen wenig, was jetzt diese 5 Freunde so zusammenhält und was sie jetzt so zu Freunden macht. Mir war es zu wenig, die Relationships zu entdecken.
Lustigerweise ist diese Szene der einzige Grund, warum die Serie nicht schon Ende letzten Jahres rausgekommen ist.
Die Bar-Szene?
Ja. Habe ich gerade nochmal nachgelesen. Ich hatte vorher schon gelesen, dass es wohl eine Szene, also wirklich eine einzige Szene gab, die Benioff und Weiss unbedingt drin haben wollten. Und die haben sie einen Tag vor dem Beginn des Streiks geschrieben und konnten sie dann nicht mehr drehen. Und Netflix hat sie halt bekniet gesagt, lass sie doch raus, ist egal. Wir haben den Rest schon gedreht. Wir wollen das veröffentlichen. Sagen, nein, wir müssen diese eine Szene noch nachdrehen. Und deswegen ist die Serie erst jetzt rausgekommen und nicht wie früher angekündigt Ende letzten Jahres. Und das war genau diese Szene an der Bar. Also vielleicht ist es...
Also war sie denen wirklich sehr wichtig?
War, also ich kann mir vorstellen, dass es, also es war genau auch aus den Gründen, die Erik beschrieben hat, für sie sehr wichtig.
Dass sie sehr viele Funktionen hat genau, in der Serie.
Die Beziehung zu denen wird nochmal ein bisschen ausgebaut, weil tatsächlich, wenn die Serie, wenn diese Szene nicht drin wäre, wäre die Beerdigung von...
Der Tochter von Yevangé?
Der einzige Moment, wo wirklich alle fünf mal wirklich zusammen sind.
Hm.
Es wird so ein bisschen die Wissenschaft erklärt und das Setup, so diese Broken-Wissenschaft. Und da kann man natürlich jetzt vorwerfen, dass das, also ich finde tatsächlich, das ist auch die schlechteste Szene in der Serie. Ich verstehe auch nicht, warum sie die so unbedingt drin haben wollten, weil...
Du hast ja gerade erklärt, warum sie unbedingt drin sein musste.
Aber ich gebe dir, Erik, ich gebe dir recht, die ist wahnsinnig konstruiert. Also man merkt mal ganz deutlich, aha, das ist jetzt die Setup, das ist die Exposition-Szene, wo ich gedacht habe, na, das hat man vielleicht mal so dahingeschrieben, damit man das schnell aus dem Weg bekommt. Aber mit dem Wissen, dass das quasi eine Szene war, denen Benioff und Weiss so wichtig war, dass sie 3 Monate darauf gewartet haben, also an der Stelle müsste man einfach wahrscheinlich sagen, naja, Benioff und Weiss sind vielleicht nicht die Serienmacher, die jetzt nochmal 5 Szenen machen, wo die Relationship von Charakteren erkundet wird. Ich meine, das ist ja schon mehr als im Buch, aber das sind jetzt auch, glaube ich, nicht die dramatischen Erzähler, die so eine rein charaktergetriebene Serie machen würden. Und wahrscheinlich muss man sich auch eingestehen, dass man entweder eine 20 Millionen pro Episode Sci-Fi-Serie hat oder eine Serie hat, wo die Relationship zwischen den Charakteren Grey's Anatomy-Style über 20 Staffeln erkundet wird. Aber ich glaube, beides zusammen geht einfach nicht.
Kurz für Erik, unseren DS9, also wenn du DS9 schon ansprichst, ist dir aufgefallen, dass Yevangé eine Schauspielerin ist, die auch in DS9 auftaucht?
Nicht direkt. Also
die alte oder die junge?
Die alte. Sie spielt die Frau von
Keiko O'Brien.
Genau,
ja,
sie ist Keiko O'Brien.
Ach, sie ist Keiko O'Brien, die ist auch schon in TNG dabei, ne?
Ach, guck an.
Ja.
Geil.
Ich hab's in hier, na, Sneakpot gehört mit Christiane.
Ah.
Ging es auch kurz um Star Trek und auch kurz um Three Body Problem und da wurde das auch erwähnt.
Grüße.
Grüße Müsli.
Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu unserer Abschlussrunde. Jeder darf noch mal kurz sagen, wie er die Serie jetzt so fand und für wen ihr sie empfehlen würdet. Also Leute, die auch mochten, werden auch Three Body Problem mögen. Erik.
Ja, okay. Also ich würde sagen, wir haben ja schon vieles irgendwie von den Punkten angesprochen, die von den Leuten, die das mögen könnten. Also ich würde auf alle Fälle sagen, Leute, die Game of Thrones die ersten Staffeln gemocht haben, für die ist das definitiv das Richtige. Da seht ihr sofort wieder eure bekannten Gesichter irgendwie und auch Leute, die so das moderne Sci-Fi irgendwie mögen. Da habe ich auch, ich habe ganz, ganz kleine Seitentangente. Ich habe letztens so schon mal drüber überlegt, okay, was ist jetzt eigentlich so popkulturell das, was die 20er ausmacht? Und war so ein bisschen auf den Getrichter gekommen, also eigentlich haben wir gerade irgendwie eine neue Welle an Sci-Fi-Sachen, sei es Foundation auf Apple TV, sei es Dune, was jetzt eine Verfilmung bekommt, wo jahrelang gesagt wurde, ja, Dune, das kann man ja nicht adaptieren, das ist ja nicht adaptierbar. Und jetzt haben wir eben auch Three-Body-Problem und ganz viele verschiedene Sci-Fi-Serien, die, finde ich, nochmal eine neue Schlagrichtung geben. Mhm. Und ich finde auch, wenn euch zum Beispiel Foundation gefallen hat, dann guckt hier mal rein. Oder wenn euch, ja, von den anderen Sachen zum Beispiel, oder auch wenn euch hier, na, wie Dispatches from Elsewhere gefallen hat, würde ich sagen, könnt ihr hier auch mal reingucken.
Mhm. Lustig. Also, ich hatte auch Foundation als Parallelstoff im Kopf. Vielleicht würde ich noch The Expanse einwerfen, so an Sachen, die ähnlich sein könnten. Und ich muss sagen, mir hat es insgesamt wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand es super unterhaltsam. Ich habe schon angefangen mit, ich finde, es hat interessante moralische Fragen auch für die Jetztzeit aufgeworfen und ich hoffe sehr, dass sie das halten in der zweiten Staffel, weil jetzt müssen sie ja dann, wenn ich euch richtig verstehe, erzählerisch vielleicht auch Dinge nochmal anders machen als die Bücher, weil sie wichtige Sachen aus den Büchern schon hatten und wenn sie jetzt noch 3 Staffeln machen wollen, ich hoffe einfach, dass sie dieses Niveau halten und ich glaube, man kann Also wir haben gestern mit einer Person gesprochen, die auch diesen Podcast hört, die alle 8 Episoden an einem Tag durchgeguckt hat. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man ein bisschen was für Sci-Fi übrig hat, ist das einfach eine sehr unterhaltsame Serie. Ich fand's richtig gut. Ist auf jeden Fall ein Kandidat für meine Jahrestop 10.
Magst du disclosen? Wir können es ja auch rausschneiden. Mit welchem mit dem wir
Diana geredet haben. War das.
Ah.
Das müssen wir, glaube ich, nicht rausschneiden.
Ja.
Und Christopher, du hast das letzte Wort.
Ja. Ich finde, ich war positiv überrascht. Bei allen Befürchtungen, die ich bei Benioff und Weiss hatte, glaube ich, haben sie eine ganz gute Arbeit gemacht. So richtig gut, glaube ich, werde ich diese Serie finden, wenn sie zu Ende geführt wird.
Mhm.
Die Gefahr besteht immer, dass Netflix das also im schlimmsten Falle jetzt einfach sofort absetzt, was ich nicht glaube. Aber es kann durchaus sein, dass sie sagen, okay, Benioff und Weiss, ihr habt 4 Staffeln geplant, macht mal 3 draus. Oder im schlimmsten Fall macht mal 2 draus.
Mhm.
Das würde natürlich dazu führen, dass ich diese gesamte Serie insgesamt sehr schlecht finden würde, weil wenn man, also das verstehe ich dann halt auch nicht, wenn man jetzt hier wirklich Hunderte von Millionen Dollar drauf wirft, dann das nicht zu Ende zu führen. Aber ich fand jetzt so die Staffel an sich ziemlich gut. Ich glaube, wenn man jetzt auch noch nicht die Bücher gelesen hat, dann hat man auch noch mal so ein bisschen mehr den Twist-Moment. Das war jetzt natürlich bei mir nicht so. Also ich finde sie ziemlich gut. Ich weiß auch noch nicht, wie hoch es in meiner Top 10 landen wird. Ich glaube, es wird jetzt nicht meine Serie des Jahres. Aber für, wie gesagt, Leute, für Expanse, The Foundation, also gerade Foundation so und Dune so ein bisschen so ein Mystery-Element, finde ich sehr gut.
For All Mankind vielleicht noch.
Ja, das auch. Also so, wie du gesagt hast, diese neue Welle an High-Quality-Sci-Fi-Serien, da kann man das auf jeden Fall mitnehmen.
Sehr schön. Dann haben wir doch Three-Body-Problem ausufernd besprochen, wie sich das für uns gehört.
Vielleicht noch als kurzen Point, als Querverweis und Empfehlung, auch wenn die Folge noch nicht aufgenommen wurde. Ralf hat mir schon angekündigt, dass sie am Montag in der Freakshow, dass er da das Three-Body-Problem auch thematisieren möchte. Also wenn ihr Ralf über Three-Body-Problem reden hören wollt, dann gerne am Montag entweder live oder dann in der Konserve die Freakshow hören.
Werden wir dann auch in den Shownotes verlinken, sollte sich das ergeben mit der Veröffentlichung. Wir kommen zum Abschluss, wie immer, zu unseren Kulturpicks. Und weil ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist seit der letzten Episode, wo wir Kulturpicks hatten, haben wir gedacht, jeder darf heute 2 Sachen mitbringen. Und Erik, mach doch mal den Anfang.
Ja, ich habe 2 Kulturpicks unter einem Dach oder unter einem Thema mitgebracht, nämlich Serien mit Better Call Saul, Breaking Bad Stars. Und da wir gerade im Sci-Fi-Thema sind, bleibe ich auch jetzt erstmal im Sci-Fi-Thema. Und da haben wir auf Apple TV Constellation mit Jonathan Banks, also Mike Ehrmantraut, der da auch so ein grumpy Wissenschaftler Astronauten spielt, der da so ein bisschen rumkrampelt und ich hätte das doch viel besser gemacht und so unterwegs ist. Aber eigentlich kann man über die Serie gar nicht so viel verraten, ohne das zu spoilern. Deswegen sage ich nur so viel, dass die Serie damit anfängt, auf der ISS, dass der Wissenschaftler Jonathan Banks Charakter da ein Experiment startet, wo er sozusagen eine neue Art an, wie nennt man das gleich? Gasförmig, einen neuen Aggregatzustand quasi zu finden, wo er zwei quantenverschränkte Partikel quasi erzeugen will, was sie dann mit so einem Wellenbild mit überlappenden Kreisen wieder darstellen, was ja so ein typisches irgendwie Quantenbild ist. Und da passiert dann was, dass es so aussieht, als wäre das schiefgegangen, das Experiment, und dann gibt es eine Explosion irgendwie und sie müssen die ISS verlassen. Und die Serie verfolgt dann sozusagen eine Astronautin, die da auch auf dem Schiff war. Und die kommt dann wieder runter und hat Probleme, sich irgendwie wieder auf der Welt einzufinden und hat auf einmal Probleme mit ihrem Ehemann und es wird am Anfang alles erst so ein bisschen gesagt, ja, Leute, die da nach oben gehen in den Weltraum, die kommen nicht wieder als die wieder zurück, wer sie mal waren und haben ganz oft psychische Probleme und solche Sachen. Mhm. Und das wird dann aber später natürlich aufgelöst, was da wirklich dahinter steckt und warum sie wirklich sich nicht mehr in der Welt zurecht findet und so weiter. Aber das wäre dann schon Spoiler-Territorium.
Ich sehe gerade, ist auch mit Barbara Sukowa, von der habe ich ja lange nichts mehr gesehen.
Ja, guck an. Unsere Frau in Hollywood.
Unsere Frau in Hollywood, genau.
Da ist sie wieder.
Und macht auch zum Beispiel besser als, ich finde es, was es besser macht als als hier For All Mankind, ist, dass es nicht so USA-zentriert ist, nur, sondern eben wirklich mit der ISS und es spielt eben in Schweden und es wird die ESA gezeigt und so weiter. Also Europa spielt da tatsächlich eine größere Rolle drin. Mhm.
Ja, sehr schön.
Dann mache ich mal weiter. Wenn ihr in den letzten Wochen Radio gehört habt, dann ist wahrscheinlich nicht an euch vorbeigegangen, dass Disney Plus die wahrscheinlich größte Radiokampagne seit dem Bestehen von Disney Plus in Deutschland gestartet hat, für die große Serie, die sie gerade vermarkten, nämlich Shogun, eine FX-Serie, die quasi eine Wiederaufnahme eines Stoffs ist, der schon mal verfilmt wurde vor
40 Jahren.
Ja, vor also vielen, vielen Jahren und beruht auf einem Roman von 1975. Und Christopher und ich haben uns ja aus Gründen im letzten Jahr ein bisschen mit Japan beschäftigt, weil wir dort auf Hochzeitsreise waren. Und das ist jetzt sozusagen hier ein bisschen japanische Geschichtserzählung. Also es geht, und es ist auch ein bisschen japanisches Game of Thrones. Der Shogun ist gestorben und es geht darum, wer von den bestehenden Leuten, die so um ihn rum waren, wird jetzt der Neue. Und die ganze Serie geht es auch viel darum, so wird es einen Krieg geben und wenn ja, wann geht er los und welche Vorbereitungen kann man noch treffen, bis dieser Krieg losgeht und in dieses Ganze hinein stolpert der eine Protagonist, John Blackthorne, ein Brite, der mit seinem Schiff bis nach Japan vorgekommen
ist. Der erste Brite,
der mit einem Schiff bis nach Japan gekommen ist. Bis jetzt sind nur Portugiesen aus Europa dort gewesen. Und er stolpert da so ein bisschen rein, lernt einen dieser Anwärter auf den Shogun-Thron kennen, den Toronaga, und wird sozusagen in seine Dienste aufgenommen. Das ist der zweite Protagonist. Und dann gibt es noch eine dritte Protagonistin, die eigentlich meine Lieblingsfigur ist, Mariko. Und sie ist quasi die Übersetzerin zwischen den beiden. Also weil sie kann ist eine längere Geschichte. Sie kann die Sprache, die der John spricht, und sie kann halt Japanisch. Und das ist für Leute, die sich ein bisschen für Sprache interessieren, extremst interessant, weil es ist dann halt immer, es wird auf Japanisch gesagt, wir kriegen englische oder deutsche, je nachdem wie man es guckt, Untertitel für das, was gerade auf Japanisch gesagt wurde. Und dann sagt sie es auf Englisch zu John. Und natürlich, sie sagt im Prinzip, was gesagt wurde, aber ein bisschen auch nicht. Also man merkt einfach die Macht der Sprache und wie man es schafft, mit wenigen Nuancen in Sprache ganz viel eigene Agency unterzubringen. Und das fasziniert mich zutiefst. Außerdem ist es aber auch, hat gute Produktionswerte, sieht extrem gut aus, ist brutal. Also man muss Blut und fliegende Körperteile abkönnen. So, aber wenn man so ein bisschen Lust hat auf so eine ähnliche Geschichte wie Game of Thrones, aber nicht in Fantasy, sondern in Realität, dann kann man da gut reingucken. Man muss auch keine Angst haben, dass es eine sehr schlechte 8. Staffel geben wird, denn es wird auf jeden Fall nur diese eine Staffel geben und dann ist der Stoff fertig. Und die Macher der Serie haben auch gesagt, das Buch endet am perfekten Moment. Sie wollen dieses perfekte Ende und keine weitere Staffel.
Also eine klassische Miniserie.
Ja, aber mit 10 Folgen schon fast nicht mehr so mini.
Mini-Maxi-Serie.
Genau, die Maxi-Version einer Miniserie.
Mit 10 Folgen länger als die Staffel von Three Body Problem,
du sagst es.
Ja. Wo du gerade Radio angesprochen hattest, ich frage mich, ob das wirklich der Move ist, um die Zielgruppe, die Original-Shogun-Serie noch kennt, abzuholen. Weil man die wahrscheinlich nicht über andere Werbemittel so gut erreichen würde.
Kann schon sein. Ich fand es auf jeden Fall extrem interessant. Also für The Bear zum Beispiel haben sie halt nie so viel Werbung gemacht, obwohl das für mich so vielleicht die Most Famous Serie von Disney, die jetzt nicht ein klassischer Disney-Zeichentrickstoff oder so ist, in den letzten Jahren war, mit zig Emmys und was die alles gewonnen haben. Da habe ich nie einen Radiospot zugehört. Aber jetzt zu Shogun wirklich, ich werde zugeballert damit im Radio. Faszinierend, mit was Japanischem. Also ist natürlich eine amerikanisch-kanadische Serie, aber es wird auch in Japan gedreht und japanische Schauspieler und japanische Sprache zu 3/4 des Films, ja, der Serie, Entschuldigung. Ich übergebe an Christopher.
Ja, ich habe euch All of Us Strangers mitgebracht. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Umschwenk, weil es hat, also weder für Fans von Game of Thrones noch für Fans von Sci-Fi ist das was, aber für Fans von Geistergeschichten mit Trauma. es ist eine Serie mit
ein Film.
Ja, ich bin komplett durcheinander. Das ist komplett anderes Metier. Jetzt habe ich vergessen, wer da überhaupt mitspielt. Genau, nämlich mit Andrew Scott und Paul Mescal. Andrew Scott kennen natürlich alle Sherlock Girlies, die 2012 auf Tumblr unterwegs waren, noch als Moriarty aus der Sherlock-Serie.
Und alle anderen als Sexy Priest aus Fleabag.
Ja, genau, da kennt man ihn auch. Und Paul Mescal habe ich persönlich jetzt noch nicht, doch, bei Lost Daughter da mitgespielt, vor der Flinte gehabt. War auch in Aftersun, den hattest du ja doch gesehen.
Richtig, genau. Aftersun, dafür war er auch bei den Oscars letztes Jahr.
Und es ist ein Film, wo Andrew Scott einen Drehbuchautor spielt, der in einem Hochhaus wohnt, was quasi noch komplett unbewohnt ist, mehr oder weniger. Also es ist komplett neu, er ist frisch eingezogen und das Haus ist fast leer, bis halt auf den Paul Mescal-Charakter, der quasi in einem anderen Apartment wohnt. Und es sind beides zwei Figuren, die, glaube ich, sehr traumatisiert wurden von ihrer Vergangenheit, ihrer Kindheit. Und vor allem geht es darum, wie Andrew Scott das Trauma seiner Kindheit und die Beziehung zu seinen Eltern verarbeitet. Weiß nicht, wie viel man da jetzt schon vorgreifen darf. Auf jeden Fall gab es da ein sehr traumatisches Erlebnis in seiner Vergangenheit, was dazu geführt hat, dass er nie so wirklich mit seinen Eltern abschließen konnte und jetzt treten die, ich glaube, das kann man schon verraten, das ist ja so ein bisschen die Prämisse, als Geister wieder in sein Leben und er erforscht jetzt, was das quasi psychologisch für ihn bedeutet. Also das ist ein Film, der rein auf der psychologischen Ebene funktioniert, keine Soziologie, also für Soziologie-Hasser der richtige Film.
Aber viel Sex auch.
Genau, für sexliebende Leute, es ist also vor allem gayer Sex. Also es ist ein Film, der auch mal das Sperma zu schätzen weiß und ein Film, der nicht vor schwulem Sex zurückschreckt. Wenn ihr das tut, ist es vielleicht nicht der richtige Film, aber gebt ihm doch mal trotzdem eine Chance. Also ich fand super, es ist ein sehr erotischer, liebevoller Film, der aber auch sehr viel so mit Traumabewältigung zu tun hat. Ich habe sehr viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, vielleicht sollte ich das später vielleicht nochmal mit einem Therapeuten besprechen, diesen Film. Also das ist ein Film, der, glaube ich, nicht einfach ist, der auch nicht für jede Gemütslage der richtige ist. Aber wenn man weiß, man kann sich gerade auf so ein schweres Thema einlassen, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Das war für mich ein ganz klarer 5-Sterne-Film und der wird unter Garantie in meiner Top 10 auftauchen dieses Jahr.
Erik, die zweite Serie mit den, wie war das Dach? Better Call Saul, Breaking Bad Stars.
Genau, da ist Giancarlo Esposito dabei bei The Gentleman auf Netflix. Das ist jetzt so ein bisschen so eine, ja, gefühlt fühlt sich ein bisschen an wie eine Heist-Serie, obwohl es kein Heist-Stoff ist, aber und ist von Guy Ritchie. Den kennt ihr ja vielleicht von den Sherlock Holmes Filmen mit Robert Downey Jr. Und in dem Stil sind die auch so ein bisschen gemacht und ist, die Story ist sehr witzig. Also die fängt damit an, dass so ein Typ das Erbe von seinem Vater antritt und dass eben so eine Länderei mit so einem großen Schlosshaus da erbt und dann stellt es sich aber schnell raus, dass da so eine Länderei ist, wo unten im Keller sozusagen Gras angebaut wird.
Und was daran
da kommt es schnell zu so Verstrickungen, zu typischen Verstrickungen Und der Typ, der will halt am Anfang noch dafür sorgen, so, ja, Ende des Jahres, dann seid ihr bitte raus. Und dann kommen halt immer wieder so Verstrickungen rein, dass er sich immer weiter, immer tiefer in, so Breaking Bad-mäßig eben, immer tiefer in die Kartellunterwelt auch reingeht. Und es gibt auch so einen Stoner-Charakter dabei, der dann zwischendrin einfach mal so ein Truck mit Gras zur Auslieferung unterwegs ist, den verliert er dann einfach mal, weil er sagt dann immer, er muss ja hier Qualitätskontrolle machen und das Produkt selber testen. Und dann ist er quasi so stoned, dass er erstmal stoned-mäßig da auf so einen Fastfood-Kettenplatz da ist und sich dann den Wagen abluchsen lässt. Und so passieren da ganz viele verrückte Sachen. Also es gibt zum Beispiel auch so eine, ich würde es Jesuiten oder christlich verbrämte Mafia-Bande nennen, die dann irgendwie geleitet wird von Jesus und der Vater von Jesus und die machen dann immer so, ja, ihr müsst jetzt Abbitte tun und Repentance quasi fordern, wenn sie da Leute umbringen und so weiter. Und ja, es ist schon sehr, sehr Breaking Bad-mäßig auch. Es gibt auch eine Folge, die fängt damit an, mit so einer typischen Breaking Bad Montage eigentlich, nur dass sie da eben keinen Meth kochen, sondern zeigen, wie da aus dem Samen so eine Graspflanze wächst und wie sie die dann trocknen und verpacken. Das ist auch dann die Folge, wo der Typ dann den Wagen verliert.
Ich dachte jetzt, du sagst, es gibt auch eine Folge, die nur mit einer Fliege sich beschäftigt.
Nee, das nicht. Das nicht.
Hast du auch den Film gesehen?
Nee, den Film habe ich noch nicht gesehen.
Ist ja wohl ein Spin-off, ne?
Ja, eine Arbeitskollegin von mir hat die Serie auch schon empfohlen und die meinte, sie mochte den Film, deshalb hat sie dann die Serie geguckt. Okay. Also, ist auf jeden Fall nicht der gleiche.
Lustigerweise, mein Arbeitskollege empfiehlt mir die auch ständig.
Ach, guck an. Ja.
Ich habe die Serie nur geguckt wegen Giancarlo Esposito.
Ja. Das ist ja auch sein eigenes Dach.
Apropos nur gucken wegen. Ich habe ja gerade quasi Festwochen als Vorsitzende der Sandra Hüller Ultras. Also ich bin ja sehr großer Fan von Sandra Hüller und dadurch, dass sie gerade mit 2 Filmen bei den Oscars so groß dabei war, ist sie ja gerade in aller Munde, sagt man doch so schön. Und ich habe das genutzt und nochmal, also ich habe vor, dieses Jahr noch den ein oder anderen Film aus ihrer Filmografie nachzuholen. Kleiner Tipp, es sind auch gerade 4 Filme von ihr in der Arte-Mediathek zu sehen. Dazu gehört nicht der, den ich jetzt empfehle, aber den kann man auch anderweitig streamen. Und zwar möchte ich sprechen über Sissy und ich. Ich bin
Sissy.
Ja, genau. Ich bin halt nicht so ein großer Fan eigentlich von Sissy-Verfilmungen. Ich fand schon das Corsage letztes Jahr auch nicht so schlecht, aber da gab es ja noch andere Probleme rund um den Film. Und dann gab es letztes Jahr den Film Sissy und ich von Frauke Finsterwalder, die zuletzt den Film Finster World gemacht hatte, vor über 10 Jahren, in dem auch schon Sandra Hüller mitgespielt hat. Und Sissy und ich ist quasi, es geht um Sissy und um Irma, eine Gräfin, die ihr an die Seite gestellt wird, um ihr Leben zu begleiten. Und Irma wird halt gespielt von Sandra Hüller. Und das ist im Prinzip eine extrem emanzipatorische Erzählung der Sissy-Geschichte und der Beziehung der beiden Frauen miteinander. Also da ist auch ganz viel erotische Spannung im Raum, die aber nie irgendwann aufgelöst wird. So, aber also sie sind auf jeden Fall sehr gute Freundinnen am Ende. Vielleicht spielt da auch Liebe eine Rolle. Und das Ganze führt so weit, dass ganz am Ende die Geschichte auch ein wenig umgeschrieben wird, was den Tod von Kaiserin Elisabeth angeht. Und auf jeden Fall ist das ein, also ich war wirklich weggeblasen von dem Film, weil der so eine ganz zarte Beobachtungsgabe hat für das, was zwischen diesen beiden Frauen passiert. Und ein ganz, ganz viel Gefühl für, wie es ist, als Frau in so einem System zu leben, in dem du von einer Sache zur nächsten gezwungen wirst. Also vom Geschlechtsverkehr mit diesem Mann, mit dem du verheiratet bist, der aber eigentlich irgendwie komisch ist, über keine Ahnung, die, Elisabeth hat ja auch große Probleme mit dem Essen gehabt, einfach weil sie sich nicht in dieses Bild einer Kaiserin in so, wie heißen diese Dinger?
Corsage.
Genau, in so Corsagen zwängen lassen wollte, sondern sie wollte immer eher so maskuline Sachen tragen, um eben genau den Bildern nicht zu entsprechen, die die Gesellschaft von ihr hatte, und hat ja auch Depressionen gehabt. Und also um all das geht's auch in dem Film und eben wie die Beziehung der beiden dazu. Und also es ist einfach wieder Sandra Hüller Festspiele. Jeder Blick von Sandra Hüller in diesem Film spricht 100 Worte, ohne dass sie ein Wort dazu sagen muss. Und es ist ein sehr moderner Soundtrack dazu, nur Frauenstimmen. Und es gibt auch die ein oder andere Szene, wo plötzlich eine Modernheit in dem Film ist, die theoretisch historisch da gar nicht sein dürfte. Das heißt, man kann auch ganz gut so beobachtend durch den Film wandeln. Also absolut positive Überraschung für mich, kann ich sehr empfehlen. Sissi und ich.
Warst du eigentlich damals schon dabei bei unserer Pottwichte-Folge für den Gabelbissen?
Nein.
Überleg gerade. Nee, warst du noch nicht, ne?
Nein, nein.
Wo wir Sissi besprochen haben.
Ach, die alten Sissi-Filme?
Ja.
Das ist ja auch geil.
Den ersten.
Nice.
Und da hatten wir als Rezept noch das Veilchen.
Veilchen-Sorbet, was Sissi immer gegessen hat.
Ah, sehr schön. Christopher, du hast noch einen letzten Kulturpick für uns.
Ja, um so ein bisschen die ganze Sache rund zu machen, habe ich noch eine Buchempfehlung. Ist jetzt kein neues Buch und ist auch jetzt irgendwie kein aktueller Bezug, außer dass die Geschichte sehr, sehr ähnlich zu Free Body Problem ist. Nämlich das erste Buch heißt Fear the Sky. Da gibt es, also die zweiten Bücher heißt irgendwas Fear the Survivors, Fear the Future und so, also es ist quasi so die Fear-Reihe, und da geht es auch darum, dass eine Alien-Invasionsflotte auf dem Weg zur Erde ist, aber das noch ein paar Jahre dauern wird, bis sie ankommt und die Menschheit sich darauf vorbereiten muss und kann und will. Ist vielleicht von den Konzepten her nicht so innovativ wie Free Body Problem. Ich weiß auch gar nicht, ob der Autor dieses Buches von Free Body Problem wusste, weil die englische Erstausgabe kam 2013, 2014 raus und auch dieses Buch kam 2014 raus, das erste Buch. Und ich weiß nicht, wie lange er daran geschrieben hat. Also es kann tatsächlich sein, dass das so die Idee parallel entwickelt wurde. Ich will dem jetzt nicht vorwerfen, dass er hier abgeschrieben hat. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Buch. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Das ist so ein bisschen palpig mehr. Es geht irgendwann um Kinder, die atomare Kampfmaschinen steuern am Schluss. Wenn ich jetzt sage, am Schluss kämpfen Kindersoldaten gegen die Aliens, dann stellt man sich vielleicht etwas anderes darüber vor, was dann tatsächlich in diesen Büchern passiert. Aber ich finde, das ist so richtig schönes Sci-Fi-Action-Kino als Buchform. Und das kann man, glaube ich, so mitnehmen, wenn man gerade Free Body Problem dann fertig hat und was in die Richtung sucht, um einfach ein bisschen weiterzumachen. Dann kann man sich sehr gut die Fear the Sky Bücher zu Gemüte führen.
Schön. Dann waren das unsere Kulturpicks und wir haben noch Podcast-Grüße zu vergeben zum Abschluss. Und da bin ich diesmal dran und muss auch wieder ein bisschen ausholen, wie ich das so gerne mache. Ich habe ja früher lange mit anderen FilmpodcasterInnen zusammen monatlich Filmpodcast-Tipps gemacht. Und seitdem war ich immer sehr stark auf der Suche nach deutschsprachigen Filmpodcasts mit People of Color, von und mit People of Color. Und wenn ihr auch mal auf die Suche geht, werdet ihr feststellen, es gibt nicht so viele. Also mir fällt jetzt Team Schere ein und dann schon lange nicht, so ungefähr. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es jetzt einen neuen gibt. Also es gibt mittlerweile eine Nullnummer und zwei Folgen vom Podcast Film.macht.kritisch, also Film macht kritisch. Untertitel: Der Podcast über das andere Kino. Den Podcast macht Janan Turan, die auch schon mal bei meinem anderen Filmpodcast, bei den Filmlöwinnen, für ein Interview zu Gast war, wo es auch um Rassismus im Film und in der Filmbranche und so weiter ging. Und sie hat jetzt eben diesen Podcast neu gestartet und ich zitiere mal kurz. Hier geht es um ein bewusst antidiskriminierendes, intersektional feministisches, queeres und dekoloniales Kino und eine Filmkultur, die den Status quo herausfordert. Film macht kritisch, bietet einen Diskursraum für alle an, die sich für ein diverses, solidarisches und gerechtes Kino interessieren und in diesem Kontext aktiv sind oder werden wollen. Und ich würde sagen, das ist etwas, was wir sehr unterstützen als dieser Podcast. Sie hat jetzt in ihren ersten beiden Folgen, geht es um den Film Sieger sein, der auch bei der Berlinale dieses Jahr war, von der deutschen Regisseurin
Solin Youssef,
genau. Also eine Folge ist ein Interview mit ihr, in einer Folge ist es quasi eine Review des Films. Und das fand ich schon super spannend. Und ich fände das, also wenn sie das so weitermacht, so diese Stimmen auch den Raum geben von People of Color in der Filmbranche und ihren Filmen, die sonst vielleicht auch in so Podcasts wie unserem nicht so oft besprochen werden, dann freut mich das total. Und deshalb will ich euch allen ans Herz legen, den zu abonnieren. Und falls ihr selber einen Filmpodcast habt, also ich weiß, Janan, die freut sich auch, wenn sie eingeladen wird in Podcasts, um dort zu sprechen. Also habt sie auf dem Schirm. Daher liebe Podcast-Grüße von uns rüber zu Film macht kritisch. Dann ist als allerletzter Punkt noch, waren wir Fremdpodcasten, seit wir zuletzt hier waren. Christopher, wir waren im gleichen Podcast, kann das sein?
Aber nicht zur gleichen Zeit.
Nicht zur gleichen Zeit, getrennt voneinander.
Nee, wir waren nicht im gleichen Podcast. Wir waren im selben Podcast.
Sogar im selben. Aber nicht in der gleichen Folge.
Im führenden deutschen Kunstfilm-Podcast, Sneakpot.
Das versteht ihr, wenn ihr die Folge von Christopher hört, wo es um Roter Himmel geht, den Film von Christian Petzold. Und bei mir ging es um American Fiction, der Film, der bei den Oscars nominiert war in diversen Kategorien.
Das war natürlich kein Kunstfilm, das stimmt.
Ja, es ist schon auch ein bisschen Kunstfilm, auf eine andere Art und Weise. Ich sag nur das Ende.
Das ist ja, der Sneakpot hat ja gerade einen grandiosen Run an Gästen. ich weiß nicht, ob die Folge ist, glaube ich, noch nicht raus, aber bald kommt auch Dr. Christiane.
Erik hat sie sogar schon gehört.
Ach so,
hat
ja, dann erzählt. Genau, dann ist sie gerade rausgekommen mit Dr. Christiane Attig. Zum einen anderen, zu dem, wie Christiane sagte, zu dem wirklich guten Christian Petzold-Film. Hier nämlich Undine. Und auch da kann man reinhören.
Ja. Also hört gerne, schaltet rüber. sind lustige Episoden dort.
Und auch dort erzähle ich euch was, sobald das geht. Falls ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt.
Das wissen die Leute aber, also dass Christopher auch heute über Baldur's Gate redet, werdet ihr erst in den Outtakes merken.
Ja, ist wieder hier timey-wimey.
Yes.
Ja, die Undine Besprechung hat mir zum Teil auch sehr, ich sag mal so, Deutsch-Abitur unschöne Erinnerungen gegeben, wo sie dann nochmal drüber reden, dass es ja das Buch gibt mit dem Ritter, oh, wie heißt er denn nochmal? Jetzt habe ich schon wieder den Namen von dem Ritter vergessen.
Ritter Rost.
Ist ja auch egal, aber jedenfalls, ich fand das Buch damals schon so furchtbar zu lesen und ja. Naja. So ist es eben. So ist es eben aber halt wahrscheinlich oft mit so Abiturstoff, den man dann lesen muss, weil es dann so eine extrinsische Motivation ist und man dann eigentlich gar keine Lust auf ein Buch hat, was man vielleicht besser finden würde, wenn man selber mit intrinsischer Motivation das Buch lesen würde.
Ich habe ja keine Bücher mehr im Abitur gelesen. An dem Moment, wo ich gelernt habe, dass man auch mit textgebundenem Erörtern durchs Deutschabitur kommt, danach habe ich mich nicht mehr für Bücher interessiert. Ab dem Moment war es vorbei.
Sagt die Person, die heute hier als Experte für drei Bücher in diesem Podcast saß.
Also Bücher, die wir im Deutschunterricht gelesen haben.
Ah, okay.
Oh Gott. Obwohl Besuch der Dame fand ich ganz lustig.
Leute, ich glaube, wir haben's. Wir sind am Ende der heutigen Sendung.
Ja.
Es war mir eine Freude. Mal schauen, was wir als nächstes besprechen werden in dieser Runde. Ich habe schon ein, zwei Ideen, aber vielleicht habt ihr ja auch Ideen.
Baldur's Gate.
Ich glaube, mit Baldur's Gate sind wir vielleicht langsam fertig in diesem Podcast.
Ich würde ja gerne die letzte Staffel Discovery dann mit euch noch besprechen, wenn die zu Ende ist.
Genau, das werden wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Ich sag mal so, das ist ziemlich wahrscheinlich. Gut, dann habt's gut, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr diesen Podcast fertig gehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüsseldorf.
Tschüss, Burg.
St. Francisco. We'll be right back.
war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Patata, Patata, Aldi hat Patata. Hallo.
Das ist die Begrüßung, die du dir für heute für uns ausgesucht hast, ja?
Ja.
So.
War das jetzt eigentlich nur ein 1. April-Scherz?
Worum geht's eigentlich?
Die Aldi-Werbung mit dem Song von Alexander Markus umgeändert auf Patata statt Papaya.
Wer ist Alexander Markus?
Der vom Papaya-Lied.
Wer?
Ich habe jetzt die ganze Zeit immer noch in YouTube-Shorts gehabt.
YouTube-Shorts? Der feine Herr. Gut. Also wir lernen, Christopher kennt Alexander Markus nicht. Da werde ich mal...
Das sind ja auch einfach der generischste Name der Welt. Mein Name ist Alexander Markus. Das will hier wie Peter Thomas Frank.
Wie heißt denn nochmal das andere Lied von dem, Erik? Nicht Papaya,
ich kenne auch bloß
sondern
das Werbetyp-Lied, den als Aldi-Werbetyp jetzt.
Ach, du kanntest den auch vorher nicht?
Nee.
Leute.
Seid ihr sicher, dass das nicht H.P. Baxter wieder war? Mit längeren Haaren vielleicht?
Hundi ist noch ein sehr bekanntes Lied von ihm.
Nie gehört.
Und Pitschi Pitschi Popo.
Das sind, entweder habe ich gerade einen Schlaganfall oder du denkst dir die Sachen aus.
Das ist halt so ein Quatschsänger.
Ja, das habe ich, das Gefühl habe ich auch.
Die anderen Lieder heißen zum Beispiel Reißverschluss klemmt oder Ciao Ciao Bella. Ist ein Quatschtyp.
Mhm.
Aber Papaya ist, glaube ich, so.
Und der macht jetzt Werbung für Aldi.
Also auf jeden Fall habe ich das im Radio gehört.
Ja.
Und Erik scheinbar auf YouTube Shorts.
YouTube Shorts ist meine Lieblingshose.
Gott.
Apropos Lieblingshose. Ich habe ein Getränk mitgebracht. Ich bin ja jetzt, Erik, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß ja immer nicht, auf welchen Social-Media-Kanälen du gerade mitliest.
Ich habe schon dein Bild vorhin gesehen auf dem blauen Himmel mit den vielen Teebeuteln.
Aha, das war eine Falle. Das war ein roter Hering sozusagen. Denn wir trinken gar keinen Tee. Sondern
das andere, wofür er jetzt Snob geworden ist.
Mein anderes Genusshobby, es heißt Genusshobby.
Ah ja, Entschuldigung.
Ach so, das was, wo hier der mit dem Wiesbadener Stock dir das Einkaufen quasi geinfluenzt hat.
Der Würzburger Stock.
Sagen wir so, wir reden auch über Tee mittlerweile, aber da influenziere ich ihn mehr als er mich. Es geht um Whisky. Und ich habe jetzt endlich mal zugeschlagen bei einem Whisky, der mir von besagtem Würzburger schon des Öfteren sehr nahegelegt wurde. Und als ich ihm jetzt gesagt habe, dass ich das heute Abend live in der Sendung trinken werde, hatte er fast einen Rückzieher gemacht, weil er meinte, jetzt habe ich ein bisschen Angst, da ich habe dir das so oft empfohlen, ich habe jetzt Angst, dass es dich enttäuscht.
Riecht auf jeden Fall schön rauchig.
Der Würzburger Stockwhisky.
Der Würzburger Stockwhisky, genau. Das ist also ein Whisky, wo dieser Stock drin lag.
Achso, du hast noch nicht gesagt, was wir trinken für alle anderen, oder? Genau. Die noch nicht mit dir vorher gesprochen haben.
Wir trinken einen, es gibt, ich habe jetzt verschiedene Aussprachen dieser Insel gehört. Jan hat mir mehrfach bestätigt, dass man es Kalila nennt. Also geschrieben C-A-O-L-I-L-A, also vielleicht auch K-O-L-I-L-A, aber ich bin der Meinung, es heißt Kalila.
Ist da nicht noch ein S?
Nein. Und das ist eine Brennerei auf der Isle, glaube ich, heißt es. Ist diese Insel, wo der ganze Whisky gebrannt wird. Genau, Islay. Ich hoffe, so spricht man die Insel aus.
Ich glaube nicht.
Sondern?
Isle.
Heißt die Isle of Isle.
Aber ich bin auch keine Whisky-Expertin. Ich lehne mich da jetzt nicht aus dem
Fenster.
Okay,
also der gälische Name ist auch Isle. Also ich würde sagen, also von Isle kommt der Kalila. mein erster Whisky war. Das ist ein Peated Whisky, also ein Whisky, der sehr rauchig ist, weil er quasi...
Das ist so irgendwo mal so einen Aschenbecher trinkt.
Nein, das ist Mate, habe ich jetzt gelernt. Das ist Clubmate, wo man einen Aschenbecher trinkt. Nein, das ist quasi, als würdest du in so ein Stück Torf beißen oder wenigstens dran lecken. So riecht der im Grunde. Und das ist der erste Whisky, den ich überhaupt getrunken habe, jetzt so bewusst. Und das ist auch der, der mich dann zum Whisky trinken gebracht hat. Und da gibt es eine Distillers Edition von. Und die wurde mir von Jan, dem besagten Würzburger Stock, sehr ans Herz gelegt, weil er meinte, das schmeckt wie Bratensoße. Also es
ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen Bacon
Reichhaltigkeit
in der Nase.
Ja, Bacon, also so rauchiges Fleisch.
Barbecue,
aber ich rieche auch so dunkle Früchte, also so eine dunkle Orange.
Auf jeden Fall sehr rauchig. Also ja, ich habe jetzt hier schon seit 3 Minuten den Deckel ab und wenn man die Nase drüber hält, muss man trotzdem noch niesen.
Haben wir gelernt.
Ach ja.
Weil wenn man reinpustet, dann geht der Rauch weg und dann kann man am Alkohol riechen. Also natürlich
ja, Orange finde ich nicht schlecht.
Erlebnis-Podcast hier.
Ja. Grüße an die
Feuilletöne. Habt ihr schon den Kongressvortrag von Lars Fischer gesehen?
Nee, geht's auch um Whisky?
Da macht er ja so Whisky-Wissenschaft.
Ah.
Mhm. Und erklärt zum Beispiel, warum es gut sein kann, den Whisky ein bisschen zu verdünnen.
Ja.
Weil das mit Löslichkeiten zu tun hat. Und wenn man den Whisky mehr verdünnt, dann drängt man den Alkohol sozusagen an die Oberfläche, an die Außenoberfläche. Und im Alkohol sind sozusagen die Geruchsstoffe gelöst, was die Geruchsstoffe mehr an die Oberfläche treibt.
Aber das ist ja hier kein Whisky mit sehr viel Alkohol. Also der hat ja hier nur so 43%. Also für einen Whisky ist das jetzt nicht viel. Ich habe gehört, dass das dort tatsächlich gar nicht so das Problem ist, weil da eh nicht so viel gelöst ist, sondern dass also quasi noch alles mehr drin bleibt. Aber ich glaube, das ist bei hoch, also so alles über 50%, glaube ich, kann man gut nochmal verdünnen, um da nochmal ein bisschen Geschmack rauszukitzeln. Aber ich bin auch nicht Lars Fischer, vielleicht muss ich mir den Vortrag anschauen.
Ich verlinke den in den Show Notes.
Ich habe auch gesehen, es gibt auch so wissenschaftliche Tastings, die man über Spektrum quasi, kann man teilnehmen.
Genau, da habe ich die Tools die Woche gesehen. Und darüber, unter oder über einem von den Tools war eins von Jan, wo er sagt, ja, was er dir alles angedreht hat.
So, wollen wir mal probieren eigentlich?
Ja, also warte, ich bin noch beim Geruch. Also wir einigen uns jetzt auf dunkle Orange und Bacon. Das passt ja gut zusammen eigentlich, Orange und Bacon.
Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was dunkle Orange, meinst du dann Blutorange?
Ja,
oder?
Ja, es ist also nicht so ein fruchtiger, sondern so ein bisschen schon weich, die Orange.
Vielleicht sogar Richtung Aprikose.
Ich habe ja auch was zu trinken.
Was gibt's bei dir, Erik?
Dazu muss ich vielleicht kurz erklären, wie ich aktuell an mein Getränkekaufen rangehe. Ich gehe immer durch in den Kaufland und gucke so, was so mit roten Schildern ausgezeichnet ist, also in der Werbung gerade ist, und probiere mich da so ein bisschen durch und habe da jetzt einen Roséwein heute. Aha. Und zwar Doppio Passo Primitivo Rosato.
Also Primitivo Rosato.
Ein Rosé sozusagen.
Weil Primitivo ist doch eigentlich ein roter.
Ein Rotwein, ist so ein spanischer Rotwein.
Ah, interessant.
Ja. Meine Eltern
aber
immer.
Das ist ein Rosé.
Bin ich sehr gespannt, Erik.
So, aber willst du jetzt erst trinken oder sollen wir jetzt erst vom Whisky trinken?
Trinkt erstmal vom Whisky.
Okay.
Ich habe auch schon getrunken von dem Wein zum Abendbrot.
Sehr gut.
Mhm. Oh ja. Das ist, also dieser, was mich am Kalila anspricht, ist wirklich, es schmeckt wirklich nach Torf. Also es hat so ein bisschen.
Ich habe starken Zimt gerade.
Zimt.
So Zimtrinde.
Woher weißt du eigentlich, wie Torf schmeckt? Hast du da schon mal so ein Stück Torf in den Mund genommen?
Ja, also es schmeckt halt, wie Torf riecht. Mhm. Also wie so, man nimmt so ein ganz Stück, so tiefe Erde und dann riecht man einfach. Hast du mal an so Erde gerochen? So schmeckt das.
Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Schon scharf.
Angenehmer, ne? Alkohol?
Ja, nee, nicht sprich, aber schon bissig.
Ja, aber es ist fast eher so eine pfeffrige Schärfe als eine alkoholische Schärfe. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Es wird hinten raus auch ein bisschen fruchtig. Kommt die Orange wieder. Man merkt auch, Rebecca man könnte jetzt fast meinen, dass wir beide so Whisky-Snobs sind, ne?
So ich mache ja nur mit.
Du machst ja nur mit. Das ist immer deine Ausrede.
Ich lasse mich hier mitziehen bei diesen ganzen Hobbys.
Ja.
Ja.
Ja, also
Oh ja,
mag hinten, ich.
Hinten wird er jetzt so ein bisschen schwer. Also, Jan, jetzt, das ist jetzt quasi an dich gerichtet.
Ja.
Ich sehe die Bratensoße nicht. Da habe ich tatsächlich ein bisschen was anderes erwartet. Das ist ein super, also das ist, ich mag Kalila und das ist wirklich eine sehr gute Version davon. Und ich hatte jetzt aber eher was gedacht, weißt du, wir hatten diesen finnischen neulich wo wir bei Sophie und Max waren, zum Whisky-Tasting.
Der mit 74%.
Ja, und das war eher sowas, wo, weißt du, was den ganzen Mund so auskleidet.
Aber nicht wie Bratensoße. Der hat nicht nach Bratensoße geschmeckt.
Vielleicht müssen wir noch mal gemeinsam den trinken.
Also 74%.
Ja, das war krass.
Da überhaupt noch was vom Geschmack übrig? Nee,
aber das ist quasi wie so ein Wärmekissen für den Mund.
Das war der Abschluss nach 16 anderen Whiskys, die wir vorher getrunken haben.
Da schmeckt man
haben.
Eh nicht mehr viel.
aber ich wollte noch mal, also Bratensoße vielleicht nicht, aber ich habe extrem viel Fleisch.
Ich glaube aber, das meint Jan nicht mit Bratensoße.
Also je länger ich ihn im Mund habe, desto fleischiger
ich
schmeckt
glaube,
er für mich.
Ich glaube, man kann aber Jan mich gerne kontrollieren und korrigieren. Ich glaube, es geht mehr so um die Richness, aber umso länger er im Mund ist, umso besser wird er eigentlich. Vielleicht meint er das damit.
Er wird sehr fleischig.
Hinten, oh, das hängt jetzt immer noch hinten nach. Also wer das noch nicht getrunken hat, glaube ich, kann das gar nicht so nachvollziehen.
Mm. Vielleicht könnt ihr da irgendwie den verwenden, um damit so ein bisschen eine Soße zu machen und das zu einem Steak zu essen.
Ja, doch, ich glaube, er wächst. Ich glaube, das ist ein Whisky, der wirken muss. Oh, das ist so ein Whisky, den kann man, wie Jan das manchmal so über eine Stunde, einfach so 2 Cl trinken. Oh ja, wenn das im Mund so liegt, ja, jetzt habe ich die Bratensoße auch. Ah ja, jetzt ist gut. Alles klar, Erik, wie sieht dein Rotwein, dein Rosé aus?
Sehr rosa.
Ach, haben wir
so
gar nicht zur Farbe gesagt.
Peach-Farben.
Peach.
Rosa-Gold-Peach-Farben.
Sehr gut.
Ja, und der Geruch ist sehr bärig, ein bisschen wassermelonisch, würde ich sagen, noch ganz leichte Anhäuche. Mhm. Und getrunken habe ich ihn ja auch schon, ist ein bisschen auf der trockeneren Seite, also
ja,
eher säuerlich. Aber gut.
Erik, hast du zufällig dein Handy noch nicht im Flugmodus? Oder knistert es nur bei mir?
Doch, knistert, aber es ist kein Handy-Knistern, oder? Ist es nicht eher ein Netzbrummen-Knistern?
Jetzt ist es weg. Hast du irgendwas anders gemacht?
Ich habe gerade das Glas wieder hingestellt.
Ah.
Das Glas erdet das ganze System.
Nimm doch mal das Glas hoch.
Nee.
Es ist alles gleich geblieben. Also dann war es nur ein Kurzfrist-Ding. Kann auch Leitung gewesen sein.
Genau, also gewisse Säure vom Primitivo.
Ich würde mich jetzt sehr wundern, dass wenn ich die Uhr, ich habe ja jetzt auch so eine Watch, dass wenn ich die Uhr in Flugzeugmodus mache, dass das Smartphone dann, dass das iPhone dann trotzdem sagt, ist mir doch egal, ich mache das nicht. Ich lass mir doch nichts vorschreiben von so einer blöden Uhr.
Tatsächlich, die Uhr hat noch nie Probleme gemacht. Aber hast du eine mit SIM oder hast du eine
ohne SIM?
Ja, dann ist das ja egal, ob du die Uhr im Flugmodus.
Ja, aber er hat nur das Handy in den Flugmodus geschaltet, indem er auf
Uhr
der
in
Uhr
den Flugmodus
eingeschaltet hat.
Du hast nur die Uhr in den Flugmodus geschaltet.
Ja, aber das müsste ja eigentlich bei allen Geräten dann.
Naja, wenn es im Flugmodus ist, dann redet es ja mit den anderen Geräten nicht mehr.
Ja, oder es bedeutet, es setzt alle Geräte, mit denen es redet, auch in den Flugmodus.
Das weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Naja.
Naja.
Naja. Also, was geben wir jetzt dem Distillers Edition? Von der Skala von 1 bis 5.
Das Problem ist wirklich, also ich kann mich einfach nicht mehr erinnern an die anderen. Also ich bin ganz schlecht dabei, jetzt Punkte zu vergeben bei den Whiskys.
Mhm. Aber jetzt mal unabhängig von den anderen Whiskys. Wie schmeckt der dir denn einfach?
Gut.
Gut ist eine 3, es ist 2,5 von 5.
Nee, das ist mittelmäßig.
Okay, also eine 3,5. Würde ich sagen, ist gut.
Ja, aber vielleicht auch eine 5, weiß ich nicht.
Eine 5 ist ja perfekt, no notes, sozusagen.
Also ich würde sagen, da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken.
Du darfst noch mal drüber nachdenken und ich muss es sofort sagen.
Nee, du hättest auch sagen können, dass du noch mal drüber nachdenken musst, aber du hast ja quasi gesagt, du kannst dich gar nicht entscheiden.
Ja, ich habe das Gefühl, ich kann nur in mag ich nicht mittelmäßig und gut einsortieren.
Und da ist auf der guten Seite.
Ja.
Okay, na, das ist
also
schon
du
meine
kannst
Wertung.
Sozusagen nur sagen, steht, läuft oder rennt.
Richtig. Ich bin voll im Feuilletöne-Modus, wenn wir bei Whisky sind. Der rennt.
Ja, da würde ich auch sagen, der rennt. Ja, dann haben wir uns da geeinigt.
Ja, das ging ja schnell. Dann am Ende.
So, Erik, du hast schon Discovery geguckt, oder was?
Ja, ich habe schon Discovery geguckt. Es gab da zwei Folgen direkt.
Ach, sie haben gleich zwei gelauncht, guck an.
Ja, es gibt gleich zwei Folgen.
Aber ab jetzt wieder jede Woche eine Folge oder jede Woche zwei Folgen?
Nee, ich glaube jetzt wieder jede Woche eine Folge.
Und?
Das hat, glaube ich, auch Sinn gemacht, was so ein bisschen ein Opener, Zweiteiler schon ist. Auch.
Ah ja.
Vom Inhaltlichen her.
Das haben sie bei Discovery ja schon öfter gemacht.
Ja, und bisher macht es mir sehr viel Spaß. Ist ja ein bisschen so jetzt in die Richtung, also es wurde ja schon in die Richtung auch so beworben, dass es so ein bisschen Action, Indiana Jones, Schatzsuchen mäßig ist. Und damit gehen sie auch direkt rein, quasi mit diesem Bonnie und Clyde Antagonisten-Paar, was sie jetzt auch reingebracht haben. Und Kovic ist wieder da, also der Cronenberg-Charakter, der da quasi mit seiner Mission kommt und aber ganz, ganz clandestin und ich darf nichts sagen, weil das ist ja ganz, ganz geheim und so. Und es geht quasi darum, erstmal irgendwie so ein Tagebuch zu finden und schneller zu sein als die anderen. Und es gibt dann so typische Schatzsuchen, Archäologie-Geschichten, wo sie dann wohin kommen, wo eine Statue ist, die irgendwie Laser schießt und die Augen leuchten und dann fliegen da Drohnen raus und so. Gut, Drohnen fliegen da normalerweise nicht raus, aber halt so Pfeile oder so. Ja. Aber
rollt auch
da
eine
sind
Kugel
schon die typischen Tropes drin.
Rollt noch eine Kugel auf sie zu?
Nee, noch nicht. Das kommt bestimmt noch.
Es bleibt spannend. Ja, ich hab Bock. Also wir müssen jetzt erstmal ein paar andere Serien fertigstellen, aber dann kommt das bei uns definitiv auch in die wöchentliche Hot Rotation wieder rein.
Ja, und was mich überrascht hat, ist, dass es einen Rückbezug auf eine sehr obskure TNG-Episode gibt. Die quasi so ein bisschen Basis für das ganze Ding ist, was den Plot vorantreibt.
Welche TNG-Episode meinst du?
Es geht um die TNG-Folge The Chase.
Okay, das sagt mir jetzt gar nichts.
Die habe ich mir dann auch direkt erstmal nach der ersten Folge noch angeguckt, bevor ich die zweite dann geguckt habe.
Moment, aber du hast die Referenz erkannt? Oder wo hast du irgendwo davon gelesen, dass es eine Referenz auf diese Folge ist?
Ach, das
ist
Staffel 6, ja, ich glaube, so weit habe ich gar nicht geschaut.
Es ist sehr klar in der Folge, dass es eine Referenz ist, weil auch auf Viewscreens irgendwie Picard zu sehen ist und Szenen, die aus der Episode dann direkt kommen und so.
Ja, ich habe schon auf jeden Fall gelesen, dass es irgendwie eine sehr krasse Finalstaffel werden soll. Und Classic Discovery, sie versuchen mal was wieder komplett Neues zu machen.
Ja, ich bin gespannt.
Ist ja, ich habe das neulich die Beschreibung gelesen über Discovery, dass das quasi eine serielle episodische Anthologieserie ist.
Also alle drei Formen von seriellem Erzählen, die es.
Dass das eine Serie ist, wo eigentlich jede Staffel sozusagen ein sehr langer, ausgewalzter Film ist.
Ja, also dass jede Staffel eine eigene Geschichte erzählt, dass es aber auch eigene Folgen gibt, die für sich stehen. Dass es aber auch sehr viel durchwechselt von Staffel zu Staffel. Also gerade am Anfang, das oder jetzt eigentlich fortlaufend, dass immer der Captain zum Beispiel wechselt. Mach mal den Deckel drauf. Ich habe Angst, dass hier der Staub in deinen Whisky fällt. Ich glaube, wir sind ja alle drei sehr große Discovery-Apologeten.
Und Apologetinnen.
Und Apologetinnen.
Und Fans.
Ja, geil. Ja, nee, wir hatten noch nicht so viel Zeit dafür, weil wir aktuell abends nicht so oft gucken konnten, weil Christopher einen neuen Baldur's Gate Run gestartet hat.
Ist jetzt der Moment gekommen, wo ich über Baldur's Gate sprechen
darf. Über deinen neuen Run, ja, über den du noch nicht in diversen anderen Podcasts geredet hast.
Also hier habe ich ja noch gar nicht über Baldur's
Gate. Natürlich hast du. Du hast es schon als Kulturpick gehabt.
Ja.
Und Steffi hatte es auch schon als Kulturpick.
Ja, also.
Was machst du denn als neuen Run? Machst du jetzt Artificer oder was machst du denn?
Nein, also ich habe ja zuerst einen Run gemacht als einfach als Tav, also als Custom Character, da war ich eine Zwergin, die als Klerikerin angefangen hat, aber das ist ja ADHS-Culture, dass man dann reskillt. Und dann habe ich so nach einer Stunde Spielzeit von Klerikerin auf Rogue umgeschwenkt. Aber mit so einem, also in-game habe ich mir das auch selber erklärt. Das ist ja quasi, gibt ja, man kann ja sich selber so viel Roleplay da in dem Spiel vorstellen, wie man möchte. Und jetzt, und das habe ich fertig gespielt, und jetzt spiele ich als der Dark Urge. Also das ist quasi eigentlich ein vorgefertigter Charakter, so wie die anderen, aber gleichzeitig auch ein Charakter, der sehr customizen ist, weil der im Grunde, ja, also er hat so ein dunkles Verlangen, aber du kannst halt jede Rasse spielen, du kannst jede Ethnie spielen, du kannst jede Klasse spielen. Das ist vollkommen egal, aber du hast halt so eine mysteriöse Background-Geschichte, von der selbst du nicht weißt, was sie ist, weil du halt Amnesie hast, Classic Roleplaying. Und das erforscht man jetzt, und das ist quasi der Weg, den man einschlägt, wenn man entweder einen bösen Run machen möchte, weil man sich ja natürlich diesen Dark Urges einfach hingeben kann. Oder wenn man quasi denen auch widerstehen möchte. Also man kann mit dem auch einen guten Run machen. Das ist natürlich dann komplizierter, weil man dann sehr oft gegen die eigenen Bedürfnisse arbeiten muss. Oder die vorgeblich eigenen Bedürfnisse. Und viele sagen auch, dass der Redemption Arc, das Dark Urge, quasi die Hauptfigur von Baldur's Gate ist. Also dass sehr vieles wie Baldur's Gate und die Geschichte von Baldur's Gate 3 aufgebaut ist, dann erst zu 100%ig ineinander passt, wenn man quasi einen Dark Urge spielt, der versucht, sich von seinen Dark Urges loszusagen.
Und das ist, wie du das jetzt spielen willst?
Das versuche ich auf jeden Fall, aber es ist auch sehr lustig, wenn man dann einfach so ein kleiner Mörder-Goblin ist. Und dann einfach, also ich habe jetzt sehr viele Stellen gehabt, die ich davor, als Rogue hat man ja sehr hohes Charisma, Deception, Persuasion, macht man immer sehr viel, wo man sich rausredet. Und jetzt spiele ich halt so einen Dark Urge, der... Ich habe das auf TikTok gesehen, so ein bisschen, und das wird ja der Runde jetzt auch einiges sagen, so ein bisschen verglichen wird mit Alistair aus Haspin Hotel. Mhm. Also ein komplett neutraler Charakter mit aber so dunklen Zügen. Mhm. Und ja, an vielen Stellen. Und ich versuche jetzt auch mehr über Intimidation zu gehen, weil ich das im letzten Spiel, klar, als Zwerg bist du halt nicht so intimidating. Konnte ich ja, oder habe ich halt oft nicht gemacht. Und jetzt bin ich halt so ein 2,50 Meter Dragonborn. Dass ich sehr viel über Intimidation gehe und einfach an manchen Stellen sage, ja gut, wenn du mir jetzt auf die Nerven gehst, dann hau ich dich jetzt einfach zu Klump. Und das ist was, also halt, was, wie vor ich, davor habe ich halt gar nicht so gespielt. Und das ist eigentlich jetzt sehr lustig, und da habe ich sehr viel Spaß bei.
Aber du hast die Bardin gerettet, die du eigentlich hättest umbringen müssen.
Ja, genau. Also es gibt im ganzen Dark Urge Run gibt es genau einen Charakter, wo das Spiel quasi so eine Cutscene hat, wo man wo dieser Charakter sterben muss durch deine Hand, weil du halt diese Dark Urges hast, damit das Spiel so ein bisschen aufbaut, quasi, was jetzt dieser Dark Urge eigentlich ist, nämlich dass du Morde begehen musst. Aber das Spiel versucht ja auch alle Spielzüge, die der Charakter vor dieser gescripteten Szene machen könnte, vorauszusehen, und man kann natürlich das Spiel andersrum spielen und dadurch diese eine Figur, die man umbringen sollte, schon vorher quasi im Kampf töten. Das führt dazu, dass quasi ein neuer Charakter eingeführt wird, der auch nur für diese Szene kreiert wurde. Und wenn man aber das gar nicht so macht, sondern einfach die eigentliche Figur, die man umbringen muss, für die Leute, die das Spiel gespielt haben, Alphira, wenn man die einfach vorher mit Non-Lethal Attacks K.O. haut, also so, dass sie nicht tot ist, aber halt gedownt, und dann eine lange Rast macht, quasi wenn diese Szene losgeht, dann wird halt auch dieser andere Charakter eingesetzt, weil das Spiel davon ausgeht, ah, die ist gedownt, die können wir jetzt nicht mehr nehmen. Und dann spielt diese Szene aus und dann gehst du dann schnell zurück und dann lebt sie halt noch, weil nach einer langen Rast sind alle Charaktere, die K.O. geschlagen wurden, sind wieder wach. Und das ist so ein kleiner Trick, wie man das umgehen kann, weil ich natürlich nicht wollte, dass Alphira stirbt. Und das ist, ja, das ist auch tatsächlich das Einzige, wo das Spiel einen so ein bisschen reinzwingt. Alle anderen Morde, die man quasi nur als Dark Urge begeht oder wo der Dark Urge halt besonders drauf hingenatscht wird im Spielverlauf, muss man nicht begehen, kann man aber.
Kann es passieren, dass du versuchst, sie nicht zu begehen, aber dann würfelst du eine Natural One und dann musst du sie begehen?
Das kann schon sein, das weiß ich jetzt nicht. Ist mir noch nicht passiert. Natürlich kann man dann auch einfach Spielstand neu laden. Also ich bin auch ein großer Fan von Safe Scumming.
Das könnte ich ja nicht.
Was?
So könnte ich nicht spielen.
Ja, man kann ja auch Honor-Mode spielen. Das ist quasi die Spielversion, wo es nur einen Spielstand gibt und du quasi das eben nicht machen kannst. Aber das ist, ja, das mache ich vielleicht beim übernächsten oder so, so wenn ich mal wirklich das forcieren möchte, aber jetzt noch nicht.
Das heißt, auf der Alignment-Chart mit deiner Figur startest du sozusagen bei Neutral Evil und ziehst aber ab, in Neutral Good zu gehen, oder?
Ja, also im Grunde der Dark Urge an sich, wenn man das quasi so mitmacht, ist schon Chaotic Evil. Du kannst nämlich auch einfach, es gibt einfach auch, geht nicht immer nur um Mord und Totschlag, zum Beispiel kannst du auch zwei Gruppen gegeneinander aufstacheln aktiv und solche Sachen machen, sodass dann einfach mehr Krieg passiert. Also ich würde sagen, der Charakter, wenn man das einfach so mitmacht, geht man schon in der Chaotic Evil Richtung. Ich bin jetzt, also ich versuche, dass das natürlich sehr schwer, true neutral zu sein, also weder good noch evil, weder lawful noch chaotic, sondern so ein bisschen in der Mitte zu stehen und mal so zu machen. Ich habe jetzt auch angefangen als Wizard. Das ist so quasi, was die meisten machen, ist quasi irgendwie Dragonborn Wizard. Das ist auch so ein bisschen, was das Spiel vorgibt, kann man natürlich ändern, aber es ist so ein bisschen, wo das Spiel sagt, das ist so, wie wir uns den Dark Urge vorgestellt haben, so ein Albino Dragonborn Wizard, sieht natürlich richtig nice aus. Ich bin jetzt ein blauer Dragonborn. Und ich habe als Wizard begonnen, nachher habe ich gedacht, und dann habe ich quasi schon geplant, dass ich reskille. Nämlich
das ist ADHS Culture Next Level, schon als, planen.
Als der Dark Urge nämlich erkannt hat, das ist nämlich mein Headcanon an der Stelle, als der Dark Urge erkannt hat, dass er quasi diese Gelüste hat, schwört er quasi der so aggressiven Magie und auch allen Waffen ab, weil er sagt, das ist zu gefährlich, da kann ich mir selbst nicht mit vertrauen, und habe ihn quasi zu einem Mönch, also Monk, gereskillt, und jetzt kämpft er quasi immer noch mit seinen Fäusten, was natürlich bei Mönchen ist, das ist natürlich super, auch super kräftig, mal super stark. Aber ich gebe ihm quasi bewusst, ohne dass das Spiel jetzt quasi irgendwas, also in-game gibt es ja keine Vorgaben für, aber das ist quasi mein Headcanon, dass er keine Waffen mehr in die Hand nimmt, sondern nur noch Nackenschellen verpasst, und dass er auch keine Rüstung trägt. Also dass er, Mönche tragen ja eh keine Rüstung, sondern dass er quasi wie so jemand ist, der versucht, so durch Meditation diesen Dark Urge zu besiegen. Aber er ist auch manchmal einfach ziemlich aggressiv und pissig.
Ich wollte gerade sagen, eben hast du noch gesagt, er haut drauf, und jetzt hast du gesagt, er
ja, wenn,
trägt
wenn,
keine
wenn
Waffen
jemand,
und macht nichts.
Nee, ist ja kein Pazifist. Er versucht quasi nur den Massenmord einzuschränken. Aber wenn mich da so ein Goblin schief anschaut, da kriege ich halt eine Nackenstelle. Und wenn der Goblin das nicht aushalten kann, hätte er sich vorher überlegen müssen.
Ihr solltet Christopher sehen gerade, in was für einen Modus er gerät, während er diesen Charakter hier verteidigt. Herrlich.
Ja, und der Plan ist, wenn ich dann Dark Urge gut durchgespielt habe, dann schaue ich mir mal an, wie diese, also so, man kann ja auch diese vorgegebenen Charaktere wie Gale oder Astarion und so weiter auch direkt spielen. Und da gibt es anscheinend auch mal Dialog und Cutscenes, die man nur bekommt, wenn man quasi als diese Figur spielt. Und die Idee ist, dass ich quasi einmal mit allen Figuren das nochmal durchspiele und dann am Schluss quasi das ganze Spiel niederbrenne, indem ich so einen richtig krassen Evil Dark Urge Run mache, und dann habe ich mit Baldur's Gate abgeschlossen.
Du wirst nie wieder was anderes spielen, wenn du mit jeder Figur einen Run machst.
Man wird ja schneller.
Was du auf dem Weg dahin ja noch machen könntest, wäre wirklich so einen wirklich strahlenden, du beginnst mit so einem ganz strahlenden Lawful Good Typen, der ganz viel auf sich einbildet und dann ganz schnell einen dunklen Turn macht und sozusagen an seiner eigenen Hybris zum Evil wird.
Ja, das wäre eigentlich ein ganz guter Run für so einen Oathbreaker-Paladin, ne? Also ein Paladin, der dann seinen Schwur bricht und dann Oathbreaker wird.
Ja.
Können wir auch mal machen. Jo.
Also,
vielleicht ein Paladin.
Eigentlich brauchen wir jetzt erstmal 2 Jahre keine neuen Videospiele, weil du bist beschäftigt.
Für mich nicht. Ich würde auch gerne mal so ein Dregar spielen, also so ein Dunkelzwerg. Weil die haben quasi als ethnisches Feature ab Level 3 oder so können die sich quasi immer unsichtbar machen. Also es ist quasi, du hast einfach einen Cantrip, der ist quasi, macht dich unsichtbar, bis quasi du was machst oder bis zu einer langen Rast. Und du hast auch Cantrips quasi als dein ethnisches Feature, dass du dich größer oder kleiner machen kannst.
Toasting is a Cantrip. Entschuldigung, das war jetzt für alle Roll for Sandwich,
ja, genau.
Ultra.
Größer und kleiner machen. Das heißt, du kannst das Ant-Man spielen.
Was?
Wenn man sich größer und kleiner machen kann. Als heißt was? Das, man kann als Ant-Man spielen.
Also ja, genau. Im Grunde ist man dann Ant-Man, das stimmt.
Nice.
Okay, wenn wir noch zwei kleine Off-Topic-Themen erzählen. Abfeuern.
Feuer.
Habt ihr schon die Rappen-News gehört?
Ja,
es
leider.
Es ist sehr wild, irgendwie.
Ich bin so abgeturnt davon, wirklich.
Ich finde auch sehr langweilig, ehrlich gesagt.
Man dachte, also ich war kurz so, als es rauskam, war ich kurz so, wird er was Interessantes machen? Und ich hab ihm das kurz zugetraut, dass er was Interessantes machen wird und dass er sich auch ein bisschen weiterentwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Und jetzt wirkt es ja so, als würde er All of the Same wieder machen wollen. Was, Boxkampf gegen Regina Halmich?
Na, mal schauen, ob das wirklich so stattfindet.
Ja, man kann auch schon Tickets kaufen.
Ja, aber vielleicht kämpft der Rapp gar nicht selber. Sondern.
Ach, ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt.
So einen blöden Boxkampf, genau, das habe ich auch gedacht.
Ja, das ist einfach, wie alt ist denn jetzt eigentlich Stefan Rapp?
Vor allem, der hat ja auch schon zwischendurch mal wieder was gemacht, was halt nicht TV war. Ne? Er hat doch mal so 4 Bühnenshows in der Lanxess Arena gemacht. Und das ist ja jetzt auch wieder quasi sowas. Also er macht das ja auch wieder nicht im Fernsehen, sondern als Bühnenshow, für die du Tickets kaufen sollst. Und dementsprechend ist es gar nicht, jetzt nach 10 Jahren kehrt er zurück, sondern eigentlich nur nach 5 oder was, wann seine Lanxess Arena Sachen waren. Naja, dann hat er diesen Fatsuit angehabt in diesem Video, da war ich dann schon raus. Da habe ich gedacht, er hat sich wohl nicht weiterentwickelt im Vergleich zu früher.
Ja, ich verstehe auch den Engel nicht so ganz.
Ganz spannender Funfact. Er hat jetzt tatsächlich nochmal eine neue Produktionsfirma gegründet, Raab Entertainment. Und das soll, also Raab Entertainment produziert auch eine tägliche Sendung zur Fußball-EM 2024. Und mit dieser Produktionsfirma macht er auch diesen Boxkampf gegen Regina Halmich. Vielleicht ist einfach das Geld aufgebraucht. Vielleicht hat er jetzt einfach seine Millionen durchgebrannt und braucht wieder Geld. Kann er ganz so einfach kann es sein.
Aber der muss auch so viel haben.
Ja, gut, man kann.
Der verdient doch mit jedem Schlag den Raab, was in einem der 55 Länder, in die es verkauft wurde, läuft, noch weiter.
Ja, und dann gibt er das alles beim Pferderennen wieder aus. Schnelles Geld durch.
Kannst du dir Stefan Raab beim Pferderennen-Wetten vorstellen?
Und also, wenn das Pferd jetzt nicht Erster wird, was kriege ich dann? Und kann ich das Pferd selber reiten oder muss das jemand anderes reiten? So stelle ich mir beim Pferdewetten vor. Ja, vielleicht, aber kannst du dich vorstellen, dass Stefan Raab einen Hang zur Spielsucht hat? Also ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Vielleicht ist es auch so eine Three-Quarter-Life-Crisis.
Three-Quarter?
Na, auf der anderen Seite ist es ja auch ein Mensch, der sehr gerne in der Öffentlichkeit stand. Und vielleicht hat er jetzt so nach 10 oder 5 Jahren, je nachdem, wie man das rechnen möchte, oder vielleicht braucht er mal alle 5 Jahre so einen Kick.
Ja, das glaube ich.
So ein bisschen nochmal, um sich selber zu spüren.
Ah, das wäre meine Theorie.
Gerade im Fett.
Dass er schon sehr enttäuscht war, dass sein, er muss 9 Millionen TikTok-Follows haben, nach 2 Tagen nicht geklappt hat. Und da war er doch bestimmt schon wütend auf irgendwelche Leute, die ihm geraten haben, diese Strategie zu fahren und zu sagen, er kriegt mehr Follower als.
Aber der kann ihm doch niemand geraten haben. Also, es ist doch. Es kann
Pamela Reif oder wer war's?
Ja, Pamela Reif, hat die eigentlich 9 Millionen Follower auf TikTok?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das war so ein Gag, so diese Raabsche Überheblichkeit, so. Ich weiß es.
Vielleicht hat er auch einfach schon durch diese Schlagzeilen und die Aufmerksamkeit, die er jetzt erzeugt hat, schon sein Ziel erreicht.
Ja, wahrscheinlich. Und dann macht er sich noch einen schönen Tag.
Ich hätte auch irgendwie was anderes schöner gefunden. Also zum Beispiel, wenn er sich wirklich irgendwie in die Presse bringen will und boah, krass, was er gemacht hat und das war ja überraschend, dann hätte er es doch irgendwie so aufziehen können. Man fängt an mit: Liebe Leute, wir machen TV Total 1. April Edition am Montag. Und dann kommt da eben nicht der Puffpuff raus, sondern, habt ihr das schon mitbekommen hier? Ja, kommt auf einmal der Raab da raus. Das wäre doch mega die Schlagzeile gewesen.
Ja, also ich glaube, das ist irgendwas Vertragsrechtliches, dass das jetzt wieder losgeht. Also ich lese hier, Ende 2023 lief der Vertrag zwischen Raab und Brainpool aus. Raab behält alle Rechte an die von Raab entwickelten Fernsehformate sowie die Rechte am Katalog mit über 4000 Programmstunden. Raab produzierte jedoch und so weiter, also produziert noch ein paar Sachen für die. Aber das wirkt ja, und hier dieser Daniel Rosemann, der ist 2023 als Programmchef von ProSieben zurückgetreten.
Der ist was?
Das ist jetzt der, mit dem jetzt Raab dieses Jahr die neue Produktionsfirma gegründet hat. Also es wirkt so, dass sie darauf gewartet haben, dass die Verträge mit Brainpool auslaufen. Vielleicht haben die sich auch irgendwie in die Haare gekriegt. Und dann hat er hier den Daniel Rosemann, der ist quasi bei ProSieben raus und jetzt können sie 2024 durchstarten. Vielleicht war das einfach, dass es quasi er jetzt irgendwas ausgesessen hat an Verträgen, die noch liefen oder so.
Und deshalb auch nicht TV Total, weil das.
Ja, das weiß ich ja nicht, weil hier steht, Raab behält alle Rechte an den von Raab entwickelten Fernsehformaten. Das ist ja TV Total, oder?
Stimmt natürlich. Das müsste man mal gucken und gucken, ob weiter Brainpool im Abspann steht oder jetzt Raab Entertainment.
Ja.
Aber dafür müsste man TV Total gucken.
Das muss auch nicht sein.
Das muss auch einfach nicht sein.
Vielleicht muss man auch nicht mal so viel über Stefan Raab 2024 nachdenken.
Ja. Und zum Thema Stefan Raab noch. Apropos Stefan Raab, apropos das Faultier, sind ja auch wieder Masked Singer, geht heute los. Ich war erst so gar nicht hot drauf, also weil diese Sendung, die zieht sich immer so, ihr wisst mittlerweile, weil die ja auf dem Samstag liegt. Und jetzt habe ich aber in der Medienkuh gehört, zum einen, wisst ihr, wie viel der Staffel das schon ist?
Oh, ich müsste raten. Ich würde sagen, die 13.
Es ist schon die 10. tatsächlich, ein bisschen weniger, aber finde ich schon krass, dass es schon die 10. ist, aber wahrscheinlich, weil die jedes Jahr ja 2 machen.
Ja.
Seit Corona, ne, haben die immer 2 gemacht.
Ja, und was ich aber ganz interessant finde, ist, dass sie so ein neues Ding jetzt reinbringen. Man muss es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen erneuern, nach 10 Staffeln. Die Mysterio-Maske, die jedes Mal irgendwie quasi zusätzlich zum normalen Reveal auch wieder revealed wird, wer drunter ist.
Die kommt dann nur jede Folge, also in jeder Folge nur einmal.
Ja.
Verstehe.
Und
also eine zusätzliche Maske, die nicht 8-mal kommt, sondern immer nur einmal und in der nächsten Folge jemand anders und in der nächsten Folge jemand anders.
Ja, da sind dann irgendwelche YouTuber drunter oder wie?
Vielleicht. Nee, Papa Platte?
Ich habe da tatsächlich Hoffnung, dass wir da mal ein paar Leute sehen, die sie normalerweise nicht bekommen haben, weil das ist ja im Zweifel ein 2 Monate langes Commitment, sich da jede Woche live abends hinzustellen und
sich
viele haben da
Strategien
vielleicht gar nicht
zu überlegen, dass man nicht dass man so tun muss, als würde man was anderes machen in der Zeit und so.
Viele haben da ja auch nicht die Zeit.
Ja.
Sich da so zu committen, aber das hat zum Beispiel Joko mal beim Stephen Gideon im Podcast gesagt. Er würde da wahnsinnig gerne mal mitmachen, aber sich für 6 Wochen da zu committen, das passt ihm einfach nicht in die Zeit rein. Aber mal für so einen Auftritt, ich könnte mir vorstellen, dass sie da dann auch nochmal ein ganz anderes Kaliber an Stars irgendwie ansprechen könnten.
Mhm. Und das bedeutet, du wirst jetzt doch reinschauen diese Saison.
Ich werde dann doch reinschauen,
guck an. Aber man kann es ja nachschauen. Du musst es ja nicht am Samstag live gucken. Dann hat man nicht so viel Werbung.
Ja, das ist gut.
Das ist schon ganz angenehm. Es ist zwar immer noch eine sehr lange Sendung, aber im Zweifel kann man auch mal was überspulen und so, dass man gerade am Ende, wenn sie dann den 27. Schnelli zeigen und so, dass man dann.
Ich weiß gar nicht, was daran so lange dauert, die Maske abzunehmen, dürfte doch nicht so lange dauern.
Ja, aber Christopher, da und kann man ja noch 7-mal Fragen stellen und alle nochmal auf die Bühne laufen lassen und dann nochmal 3 Minuten dürfen nochmal alle anrufen und in der Zeit müssen sie nochmal rumhampeln und.
Und dann kommt der Reveal, wer noch schwimmen muss und wer nicht schwimmen muss, wo da schon nochmal die Video-Wall jedes Mal eine Minutenlang warten lässt.
Da musst du ja Matthias
und dann am
selber
Ende nochmal, wer wirklich fliegt, wo sie nochmal minutenlang warten lassen. Ja. Das ist schon fast DSDS-Niveau dann am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Das geht. Aber wir sind uns einig, es wäre angenehmer, wenn sie es wieder ein bisschen straffen würden.
Ja.
Schauen wir mal. Berichten wir vielleicht beim nächsten Mal, wie es so gelaufen ist. Für alle, die bei den Outtakes bis zur letzten Sekunde durchhalten. Sehr schön. Hammers.
Ja. Punktlandung, würde ich sagen.
Ich fand's richtig geil.
Ja.
Wir sind so smooth durch diesen Three-Body-Problem-Teil heute gekommen.
Das ist, weil wir quasi geistig durch den Whisky geölt wurden.
Wir sind so von einem Thema zum anderen geflogen. Das war echt richtig gut.
Ja. Und ich bin durch den Rosé geölt worden.
Der Rosé geölt.
Sehr schön.
Ach ja.
Wobei, ich sehe jetzt gerade noch mal das Thumbnail von Robert Hoffmann und wundere mich gerade, also links das Bild ist klar mit dem zerschnittenen, ja, da war es denn das, rechts das Bild mit dem Countdown ist auch klar, aber warum, wo war denn das mit diesem facettenartigen Gesicht, das kriege ich jetzt gerade nicht auf die Serie gemappt.
Ich auch nicht.
Keine Ahnung.
Aber wir haben gar nicht Benedict Wong dafür appreciated, wie er diesen Grumpy-Typ spielt.
Ja, das ist wirklich sehr gut.
Aber von dem sehen wir sicher in der nächsten Staffel auch noch einiges.
Wie ich ja gelernt habe, Benedict Wong ist ein 10% Charakter. Insofern, dass überall, wo Benedict Wong mitspielt, er es automatisch 10% besser macht. Finde ich eine gute Beschreibung für so eine Art von Schauspieler.
Wer wäre noch so jemand?
Ja, Character Actress Margot Martindale.
Ah.
Auch ein 10% Schauspielerin.
Ah. Ja.
Und natürlich Giancarlo Esposito.
Aha.
Hm.
Stimmt.
Also was man wahrscheinlich klassischerweise als Character Actor beschreiben
Sandra
würde.
Sandra Hüller.
Ja, aber Sandra Hüller ist, glaube ich, nicht nur 10%.
Ja.